wenn ich ein gutes Buch lese, dann kriege ich überhaupt erst Lust zu schreiben. Oder wenn ich was Schlechtes lese, was aber irgendwie mit meinem Thema zu tun hat, an dem ich mich gerade abarbeite, denke ich immer, ja, ich will es jetzt besser machen. Wenn man anfängt, eine Metapher zu benutzen für den Vorgang oder für Geschlechtsteile oder so, ah, das ist schwierig. Ich glaube, es war schon eher so eine romantische Vorstellung, dass am Ende dieser 2 Jahre dann dieses Buch steht und ich sofort einen Vertrag kriege und das dann sofort rausballern kann in die Welt.
Würdest du allen AutorInnen uneingeschränkt dazu raten?
Nein.
Hi und willkommen zur allerersten Lieblingslit-Folge, dem Podcast, in dem ich mich mit AutorInnen und Literaturprofis auf einen Lieblingsdrink zusammensetze und über Werk, Werdegang und literarische Lieblinge spreche. Mein Gast ist Olivia Kuderewski. Sie ist die erste Lieblingslit-Autorin überhaupt. Ich kenne sie schon länger und freue mich, dass sie mein Versuchskaninchen sein wollte. On the Road von Jack Kerouac war der Zündschlüssel für ihren eigenen Roadtrip in die Literatur. Eigentlich wohnt Olivia in Berlin, besucht habe ich sie aber in Edenkoben, einem weinfrohen 7000-Leute-Dorf in Rheinland-Pfalz. Was sie dort gemacht hat, über schöne und desillusionierende Seiten der Buchbranche und ihre Bücher und Lieblinge, darunter auch ein Guilty Pleasure, das sie auf jeden Fall mit mir teilt, darüber redet sie im Podcast. Ich möchte bei Lieblingslit mit euch und anderen Literaturmenschen in die Tiefe tauchen. Dafür nehmen wir uns Zeit. Ich freue mich, wenn ihr sie euch auch nehmt. Macht's euch also mit einem Kaffee, einer Kaffeekanne oder einem Lieblingsdrink eurer Wahl gemütlich und ab dafür. Ja, nochmal willkommen zur allerersten Folge von Lieblingslit. Schön, dass du da bist, Olivia Kuderewski.
Ich fühle mich sehr geehrt. Soll ich dich jetzt Elena nennen oder Leni?
Du darfst
oder
mich gerne.
Frau Zei?
Oder Frau Zei von der. Nein, du darfst mich gerne Leni nennen und ich nenne dich Livi, denn wir zwei haben eine History. Da gehen wir gleich im Laufe des Podcasts auch nochmal drauf ein. Aber first things first, wie geht's dir?
Ganz gut jetzt mit dem Negroni, den du mir da gemischt hast, ist alles top.
Herrlich.
Und die Sonne scheint in Edenkoben und ja, ich kann mich heute wirklich gar nicht beschweren.
Schön, ich mich auch nicht, denn auch ich bin hier in Edenkoben und bevor wir gleich zum Negroni kommen und warum wir den hier haben und warum ich das Error in meinem Kopf habe ich das immer mit geräumtem R gemacht.
Negroni.
Kommen wir vielleicht erstmal zum, wo wir uns hier befinden, nämlich ja in Edenkoben in Rheinland-Pfalz. Ich habe dich zwar eben hier im Podcast willkommen geheißen, aber du hast mich heute hier in diesem wunderbar beschaulichen Örtchen wiederum willkommen geheißen. Edenkoben, das ist Weinwaldkultur, so steht es auf der Stadtwebseite.
Oh, okay, ja. Mhm. Ja, stimmt eigentlich, ist treffend.
Passt. Ja. Mhm. Und würdest du auch mitgehen, die bezeichnen den Ort nämlich auch als weinfroh, ganz allgemein.
Weinfroh?
Weinfroh.
Also, dass die Leute gerne Wein trinken, heißt das wahrscheinlich, ne? Weinfroh.
Vermutlich.
Also, ich hab schon mitbekommen, dass die Pfälzer als sehr fröhliches Völkchen gelten.
Sehr weinfröhlich.
Und die machen viele Witze und die trinken einfach sehr viel, glaube ich tatsächlich, ja.
Also, passt das.
Also, ich glaube, hier in diesen Dörfchen sind schon irgendwie so bestimmt 10 Weingüter oder so.
Was Edenkoben noch so kann, wirst du uns dann vielleicht noch im Laufe des Gesprächs erzählen, aber vielleicht erstmal grundsätzlich, was machst du hier?
Ich bin hier auf einer Schreibresidenz. Also ich habe mich beworben, wann war das? Also wahnsinnig lange her, schon bestimmt ein Jahr her, auf eine 5-monatige Residency. Und ich werde hier bezahlt fürs Schreiben quasi. Ich kann hier wohnen umsonst und krieg so ein kleines Gehalt und habe einfach nur Zeit zum Schreiben.
Herrlich.
Also ja, ja, es ist herrlich. Es ist manchmal auch ein bisschen, ich glaube, ja, es ist so ein zweischneidiges Ding, weil es ist halt sehr leer und klein und wenig Abwechslung und wenig Zufälle, die passieren. Deswegen, glaube ich, muss man damit zurechtkommen und so, aber an sich ist es cool, dass es sowas, also dass es dieses Angebot gibt und dass ich das abstauben konnte.
Auf jeden Fall kann ich mich nicht zuletzt auch darüber beklagen, so für die allererste Folge jetzt an so einen besonderen Ort zu kommen. So ein bisschen in die Tiefe, was so Schreibresidenzen angeht und vielleicht die Tücken und die Vorteile, kommen wir auch, glaube ich, im Laufe des Gesprächs nochmal zu sprechen, würde ich sagen. Erstmal nochmal kurz zu dem Podcast. Das ist, wie gesagt, meine allererste Folge. Du bist die erste Interviewpartnerin hier. Und man muss wissen, auch bei Lieblingslit ist der Name Programm. hier teilst du jetzt im Laufe des Gesprächs mit unseren HörerInnen ein paar deiner Lieblinge, vor allen Dingen natürlich literarischer Natur, aber auch darüber hinaus. Dann auch nach deinem Lieblingsdrink, habe ich dich gefragt. Und ja, nur so viel sei gesagt, es gibt hier heute keinen Wein. Ja, jetzt geht's los. Du teilst ein paar deiner Lieblinge mit mir, mit uns. Angefangen mit deinem Lieblingsdrink, den habe ich dir nämlich eben zubereitet. Was hast du dir ausgesucht und warum?
Ich habe mir einen Negroni ausgesucht oder Negroni auf Italienisch. Das ist ein italienischer Drink, der besteht aus Gin, rotem Wermut und Campari. Dann packt man einen riesigen Eiswürfel rein und eine Zitronenseste. Also, Orange, Entschuldigung. Eine Orangenschale. Genau. Also es ist eine sehr bittere Angelegenheit. Es ist ein Aperitif. Und ich habe den zum ersten Mal getrunken mit, ich glaube, 22 in meinem Erasmus-Aufenthalt. Oh. Bei einem Italien-Trip, den ich während meines Erasmus-Aufenthalts gemacht habe, in Positano.
Positano?
Ja.
Muss man das kennen?
Es ist so eine ganz malerische, kleine Stadt, die so rangeklatscht ist an so einen Felsen.
Ah ja, also Erasmus, genau, und Alkohol gehört natürlich auch zusammen wie Campari und lieblicher roter Wermut und Gin, wenn man Negroni will.
Und du trinkst ihn heute zum ersten Mal und ich will gerne wissen, wie er dir schmeckt, weil ich habe von vielen Leuten gehört, dass er ihnen zu bitter ist.
Ja, wir geben es jetzt einfach mal zu. Blick hinter die Kulissen. Wir stoßen jetzt gleich nochmal ganz offiziell an, aber natürlich habe ich den eben schon probiert. Ich finde ihn sehr lecker und dadurch, dass ich jetzt bestimmt auch schon bei Schluck 4 oder 5 bin, mit jedem Schluck wird er besser. Also ja. Leute, wenn ihr den zu Hause mal nachmixt und ganz wichtig, rühren, nicht schütteln. Da habe ich nämlich...
Das wusste ich gar nicht schon.
Ja, hast du nicht gesehen, wie ich eben ganz elegant in meinem Cocktail...
Ach so, einen Cocktaillöffel. Ich habe den selber, glaube ich, nur einmal gemacht und sonst bestelle ich den immer nur.
Sehr clever. Ja. Wobei es ist, also aufwendig ist er nicht, würde ich sagen. Den kann man schon ganz gut nachrühren. Und wer sehen möchte, wie der aussieht und überhaupt einen Blick hinter die Kulissen und vielleicht auch einen Blick auf Eden Koben werfen möchte, der kann auch auf Social Media bei unseren Kanälen mal nachgucken. Ich verlinke die in den Shownotes. Da wird es dann also auch ein bisschen einen Blick in Livis oder Olivia Kuderewskis Schreibresidenz geben. Ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, Prost auf deine Lieblinge.
Cheers. Auf diesen neu geborenen Podcast. Mm.
So, Schluck 6 und ich bin verliebt. Also ich
glaube, ja, je mehr der Eiswürfel schmilzt, desto besser wird
es. Ja, stimmt, so habe ich es angekündigt und der legt sich jetzt wirklich samt dichtest auf den Gärten. Wunderbar, während wir hier trinken, gibt es ein paar weitere Warm-up-Fragen. Und zwar würde ich gerne wissen, was ist deine Lieblingsstadt?
Oh, wow, das habe ich jetzt nicht erwartet. also Eden Koben nicht, aber kann man ja auch nicht als Stadt bezeichnen. Aber ich glaube, ich habe mehrere. Ich war, als ich dort war, war ich wahnsinnig beeindruckt von New York und ich habe so eine Teenie-Nostalgie, glaube ich, noch für New York. Sonst liebe ich Porto auch noch sehr. Da war ich ein paar Mal in den letzten Jahren. Reicht das? Ja,
ja,
zwei
absolut.
Reichen.
Also, Lieblings ist sowieso so eine Sache, ich glaube, gerade bei AutorInnen oder KünstlerInnen generell, also irgendwie das zuzuspitzen und sagen, das eine, das muss man immer mit, einem Grain of Salt genießen, diese Fragen. Also ich weiß, dass viele Leute sich nicht für den oder die eine Sache entscheiden können, aber das lasse ich auf jeden Fall gelten. Also du kannst bei vielen Fragen auch gerne mehrere nennen.
Aber Berlin ist es tatsächlich nicht, weil ich gerade überlegt habe, ob es Berlin sein könnte, aber nee. Also abgesehen davon, dass ich meine Freunde, die ich dort habe, liebe, ist es so von der Stadt her, glaube ich, gar nicht so wirklich mein.
Die nehmen
Nein,
das bestimmt auch nicht persönlich.
Ort. Nee, ich glaube auch nicht. Gibt genug Leute, die es lieben.
Ne? Ja, das stimmt. Dein Lieblingsprokrastinierungsgegenstand?
Mein Laptop. Das ist ja so das Paradoxe an diesem Gerät, dass man damit schreiben kann, aber gleichzeitig Serien gucken.
Das ist
eigentlich
gefährlich.
Schrecklich. Manchmal schreibe ich auch schon auf dem Handy, damit ich den Laptop nicht benutzen muss. Aber es ist also wirklich, ich prokrastinieren. Ich gucke in letzter Zeit auch einfach sehr viele Serien, habe ich früher gar nicht so gemacht.
Die werden dir gefährlicher als Social Media Apps auf dem Handy zum
ja,
Beispiel.
Ja, Serien sind gefährlicher.
Mhm. Interessant, das ist bei mir umgekehrt. Dann einfach mal aufs Handy ausweichen schreiben. Mhm. Ja. Das ist wichtig. Es gibt ja so Apps, ne, wo man sich dann zum Beispiel auch selber sozusagen aus gewissen Seiten ausschließen kann.
Ah, okay, das muss ich mal ausprobieren. Ja, oder halt wieder Schreibmaschine, ne?
Oder das, ja, stimmt, da habe ich auch letztens eine Autorin von sprechen gehört. Lieblingsgefühlszustand?
Happy.
Ich frage jetzt mal nicht, warum.
Total, total generisch, aber happy.
Bestens nachvollziehbar, würde ich sagen. Last but not least kommen wir direkt zu einem deiner ersten Lieblingsbücher. Und zwar frage ich meine Gäste immer nach möglichst drei ihrer Lieblingsbücher in unterschiedlichen Kategorien, sagen wir mal. Und das erste, worum ich dich gebeten habe, ist ein eher aktuelles Buch. Welches hast du uns mitgebracht?
Das erste ist das Drehbuch von Fleabag von der Serie, die wahrscheinlich auch relativ viele Leute kennen. Also es war ein ziemlich großer Erfolg, eine englische Serie von Phoebe Waller-Bridge. Und ja, man kann dieses Drehbuch einfach, also dieses Scriptures kann man sich halt einfach kaufen und reinziehen. Und ich bin sowieso gerade sehr so an Drehbuchschreiben interessiert und fress mich da gerade so ein bisschen rein, weil ich es gerne irgendwie so mein Schreiben so ein bisschen in die Richtung lenken will. Und es auch tatsächlich, finde ich, fürs Romanschreiben auch hilfreich ist teilweise. Und die schreibt so schöne, einfache, aber geniale Dialoge und irgendwie, ich meine, ich habe die Bücher auch erst gelesen, nachdem ich die Serie geguckt habe. Das ist vielleicht auch ein bisschen so ein, ich weiß nicht, wie es andersrum wäre, weil ich habe natürlich immer diese Bilder im Kopf und diese Protagonisten und so, aber ja, ist einfach total schön geschrieben und super effizient, also so ganz lakonisch und irgendwie so ganz alltäglich, aber witzig. Also so, ich ja, bin da ganz, ganz großer Fan von und war auch eine fette Inspiration für mein zweites Buch tatsächlich.
Interessant. Mhm. Du hattest mir das ja vorher auch schon kurz mitgeteilt, dass es möglicherweise Fleabag wird dein erster Buchtipp. Und das ist witzig, ich habe die Assoziation zu deinem zweiten Buch vorher nicht gezogen, aber danach dachte ich natürlich, ja klar, das passt natürlich total gut. Mhm. Da greifen wir jetzt ein bisschen vorweg oder es ist eine kleine Vorschau auf unser Gespräch, denn natürlich reden wir auch über deine Bücher. Genau, zu Fleabag kann ich nur sagen, gehe ich total mit. Die Scriptures selber habe ich noch nicht gelesen, aber die Serie mehrfach geguckt. Eine dritte Staffel soll es ja leider nicht geben, aber so bleibt zumindest Phoebe Waller-Bridge uns erhalten. Und die Scriptures ist erschienen bei Hodder und Staunton, habe ich online gesehen. Ich glaube, übersetzt gibt es das noch nicht.
Ich kenne es auch nicht auf Deutsch, nee. Mm-mm.
Vielleicht kommt das ja noch. Ja, und damit sind wir schon mitten im Thema, nämlich bei Literatur, und jetzt geht's ans Eingemachte, an deinen Weg und deinen Werken in der Literatur. Seit wann würdest du dich als Schriftstellerin bezeichnen?
Ah, das ist schwierig, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich Lesungen gebe oder Bücher signiere oder gerade voll drin bin im Flow, dann fühle ich mich so. Aber zwischendrin auch wieder gar nicht. Also ich habe immer noch manchmal das Gefühl, ich kann es nicht. Also wenn ich mal einen Hänger habe oder so und dann ja, es ist immer so die Bezeichnung. Ich weiß nicht, früher dachte ich immer, wenn man Bücher raus hat, so, dann ist es klar, ist wahrscheinlich auch so die Wahrnehmung von den meisten Leuten. Aber wenn ich jetzt selber drüber nachdenke, wann ich mich so fühle oder so, dann immer nur, wenn es gut läuft.
Kann ich gut nachvollziehen, weil es gibt ja auch viele Pausen oder eben viele Momente, wo es vielleicht weniger gut läuft. Auf dem Papier läuft es bei dir aber sehr gut. Du hast zwei Romane veröffentlicht, arbeitest an deinem dritten.
Sehr langsam.
Langsam, aber stetig. In anderen Interviews bezeichnest du deinen Werdegang als relativ intuitiv, würde ich jetzt mal sagen. Also du bist eher so Schritt für Schritt zum Schreiben gekommen bist und jetzt nicht unbedingt mit 10 deinen ersten Roman veröffentlicht oder geschrieben hast. Wie hast du dennoch deinen Weg in die Literatur gefunden?
Also der Wunsch zu schreiben kam eigentlich übers Lesen, weil ich so mit 19 so ein riesen Kerouac-Fan war, also mit On the Road. Und dann, das war so das erste Mal, dass ich mich daran erinnere, dass ich so richtig mich für so Sprache und Stil interessiert habe. Und ich habe immer so ellenlange E-Mails geschrieben mit meiner meiner besten Freundin so in dem Alter. Und das waren eigentlich auch schon so halbe Bücher, die wir uns da gegenseitig zugeschickt haben.
Kam nicht aus dem Ort oder aus...
Nee, die hat, wir haben ein bisschen auseinander gewohnt, genau. Und irgendwie hat mir dann jemand, also eine Bekannte, die wusste, dass ich mich fürs Schreiben interessiere. Und ich hatte erstmal im Bachelor Literatur studiert und dann hatte sie mir gesagt, es gibt diesen Master in Hildesheim für literarisches Schreiben und ob das nicht was für mich wäre und so. Und ich hatte davor nichts davon gehört und habe mich dann aber dort beworben, weil ich irgendwie auch Lust drauf hatte und mich davor irgendwie so journalistisch ein bisschen versucht hatte, aber mir das irgendwie zu... technisch war, vielleicht könnte man das so bezeichnen, und zu sachlich einfach tatsächlich, und ich irgendwie ein bisschen kreativer mit Sprache umgehen wollte. Und man bewirbt sich ja mit einem Romanprojekt, und wir haben ja beide da studiert, kann ich jetzt schon mal spoilern, unsere History, so haben wir uns ja auch kennengelernt, aber genau, für alle, die dort nicht studiert haben, man bewirbt sich mit einem Projekt, das man dann in diesem Masterstudiengang mehr oder weniger fertigstellt. Und daraus ist dann mein erster Roman quasi entstanden.
Ja, zu Lux, genau, deinem ersten Roman kommen wir auch sofort. Vorab, genau, zu Hildesheim habe ich nochmal eine Frage. Also wie du schon sagst, das kann man tatsächlich studieren, kreatives Schreiben. Nicht nur da, auch zum Beispiel in Leipzig oder in Klagenfurt in Österreich. Und mich würde interessieren, was du dir sozusagen vorab vom Studium erwartet hast und wie dann die Realität war, also im guten wie im schlechten Sinne.
Ich kann mich ehrlich gesagt kaum dran erinnern, was ich mit was für Hoffnungen ich dahin gegangen bin. Also natürlich irgendwie, ja doch, ich glaube, es war schon eher so eine romantische Vorstellung, dass am Ende dieser 2 Jahre dann dieses Buch steht und ich sofort einen Vertrag kriege und das dann sofort rausballern kann in die Welt und natürlich dann irgendwie Millionen Vorschuss bekomme und es verfilmt wird und so. Klar. Also diese ganzen romantischen Illusionen, die man sich so davon macht. Und ich... Also ich glaube, man hat uns relativ früh schon damit konfrontiert, dass es wahrscheinlich nicht so laufen wird. Also da kann ich mich ganz gut dran erinnern, dass sie uns immer wieder gesagt haben, nur so und so viele werden dann veröffentlicht und es können auch nur ganz wenige davon leben und so. Also es war dann schon so ein kleiner Crash. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele langjährige Freundschaften dort schließe und dass es so, dass mein Netz dadurch so krass bereichert wird. Also das habe ich, darüber habe ich mir, glaube ich, gar keine Gedanken vorher gemacht. Aber das ist super schön, dass da so viele Freundschaften draus entstanden sind und man immer wieder, keine Ahnung, man geht auf die Buchmesse und läuft irgendwelchen Leuten über den Weg, die man von dort kennt oder Leuten, die Leute kennen. Und irgendwie ist man direkt so vernetzt dadurch, finde ich, was echt schön ist.
Wobei man schon, genau wie du sagst, ergänzend sozusagen sagen kann, dass das mit dem Netzwerk über die guten Freundschaften hinaus halt schon interessant ist, weil man einfach auch mit interessanten Leuten so in Berührung kommt. Wir hatten ja zum Beispiel auch MentorInnen aus dem Verlagswesen oder so. Das war dann schon, also mein Höhenflug, habe ich gedacht, der hat noch ein bisschen länger angehalten, bis ich dann sozusagen von der Mauer gesegelt bin und so auf dem Boden ankam. Durch diese ganzen interessanten Begegnungen und Gespräche, die man so hatte. Mhm. Würdest du denn anderen dazu raten, so uneingeschränkt so ein Studium auch zu machen, wenn man Interesse hat zu schreiben?
Ich glaube, es kann so ein sehr guter Katalysator für viele Dinge, die man so lernt beim Schreiben sein. Also ich glaube, man entwickelt sich schneller, als wenn man sich alles alleine drauf schafft. Und man muss aber auch, ja, man muss auch irgendwie Kritik an seinem eigenen Text irgendwie hören können. Und ich finde, bei uns hat, also wir waren ein total zahmer, super freundlicher Jahrgang, so unsere, also unser Masterjahrgang. Ich habe aber schon auch Geschichten erzählt, dass da viel mehr Ellbogen ausgefahren werden, auch in anderen Jahrgängen. Und dann vielleicht muss man sich ein bisschen darauf einstellen, dass man halt Kritik zu hören kriegt, so.
Im Zuge des Studiums ist ja auch Lux, dein Debütroman, entstanden, beziehungsweise zumindest in seinen Grundzügen. Erschienen ist er dann 2021 bei Woland und Quist und du hast damit dann auch gleich den Debütpreis des Harbourfront Literaturfestivals oder ehemals Klaus-Michael-Kühne-Preis abgeräumt. Im Roman selbst geht es um Lux, wie der Name sagt, die in die USA reist, um vor allem aus ihrem alten Leben auszureisen, das geprägt ist von einer Depression, einem Suizidversuch und anschließend Klinikaufenthalt und auch dem plötzlichen Tod oder Unfalltod ihres Freundes Leon. Auf ihrer Reise trifft Lux dann die schöne, wie rätselhafte und auch skrupellose Cat. Und gegenseitig stellen sich die beiden jungen Frauen ja immer größeren Mutproben, könnte man sagen, die Lux dann irgendwann an die eigenen Grenzen und auch deutlich darüber hinausbringt. Bevor wir ein bisschen tiefer ins Wie und Warum gehen, werfen wir doch erstmal zusammen einen Blick ins Buch. Und genau, Livi, möchtest du ein bisschen was vorlesen?
Sehr gerne. Ich lese einfach den Prolog. Also es gibt so einen kleinen USA-Prolog. Also das Ganze spielt nämlich in den USA. Und genau, ich fange einfach mal an. Ich muss mich hier noch kurz einrichten, bitte. Man hört mich so auch noch, ne?
Ja, wir haben hier Gläser und Equipment, alles auf dem Tisch stehen. Das Buch hat auch noch Platz.
Wenn man in den Westen fährt, hat man die Sonne jeden Morgen im Rücken. Sie treibt einen in den eigenen Schatten und brennt auf den Hinterkopf, bis die Reste des Vorangegangenen verdampfen und träge in der Luft stehen bleiben, während man selbst nur noch ein Motorengeräusch in der Ferne ist. Jeder, der sagt, ein Land kann man nicht vom Highway aus entdecken, hat recht. Hier muss ja auch gar nichts mehr entdeckt werden. Wenn man aber schnell fährt, über eine gewaltige Landmasse auf einer geraden Umlaufbahn, stundenlang und ununterbrochen, bis auf ein paar Kaffeepausen in den Diner, die immer gleich sind, von Ost nach West, dann bekommt man eine Ahnung von der Masse und Oberfläche der Welt. Auf der Umlaufbahn unterwegs zu sein, wird dann interessanter als alle Details im Inneren des Landes, denn man kann hier zusehen, wie sich die Erde in schnellen und groben Zügen umformt, unter einem Himmel, der sich ständig bewegt. Man sieht das Grundgerüst. Man sieht, wie sich die endlosen flachen Maisfelder, durch deren Halme morsend die Abendsonne blitzt, irgendwann in Hügel verwandeln, und wenn man weiterfährt, sieht man durch die Windschutzscheibe, wie sich eine gezackte Wand aus dem Nichts materialisiert. Eine Steinwand, die sich wie ein Scherenschnitt auf einen zuschiebt, bis man herunterschalten und hinauffahren muss ins Gebirge. Bis man die Fenster hochfahren muss, weil es immer kühler wird und der Wind schärfer und das Gestein immer grauer, splitternder und härter. Bis man auch die Baumgrenze passiert, dünne Luft, und am höchsten Punkt treibt der schnelle Wind Wolken auf Sichthöhe vorbei, den man ungläubig hinterherglotzt. Aber dann fährt man einfach wieder runter, sieht die blauen Seen in die Täler gegossen, schlängelt sich halsbrecherisch an den Kanten der Abhänge entlang und die Bäume vermehren sich wieder, stehen wieder dichter, werden zu Wald, Nationalwald. Man fährt durch nationale Waldkathedralen, ein Baum nach dem anderen rast vorbei und man kann die Fenster wieder öffnen. Es riecht nach Harz. Und man muss weniger und weniger bremsen. Irgendwann muss man gar nicht mehr bremsen und rollt erleichtert wieder auf eine Ebene, auf der der Boden immer trockener wird. Dann tauchen plötzlich diese bizarren Steinformationen auf. Erdrot vor dem jetzt wolkenfreien Himmel. Diese Bogen, die aussehen wie aus dem All gefallen, die der Wind aber eigentlich aus einem Urzeit-Meeresgrund herausgeweht hat, Staubkorn für Staubkorn. Und die Canyons tauchen ebenso plötzlich auf, stürzen schockierend neben einem in die Tiefe, dieser viel zu steile Abgrund, an dem man sich ängstlich und mit offenem Mund vorbeistiehlt, weil er so erdzeitalt ist. Aber selbst das verschwindet wieder, wenn man weiterfährt und verliert seine Farben. Bleicht aus, bis man in den grau-gelben Staub kommt, der zu Hügeln zusammengepresst ist, abgerundete Hügel, die der seltene Regen schraffiert, durch die er Netze gezogen hat, die wieder erhärtet und stehen geblieben sind, als Sehnsucht nach dem Wasser, und man fährt die Fenster mit diesem elektrischen Surren wieder nach oben, dreht die Klimaanlage auf Anschlag, fährt einfach weiter, bis es anfängt, vor Hitze zu flimmern, am fatamorganischen Horizont, unter dem Meeresspiegel, dort, bei den Kakteen und den stacheligen Silberbüschen. Da kommt man an den Punkt, an dem vor Hitze alles stillsteht. Auch der Wind. Aber wenn man sich nicht aufhalten lässt, sich nicht irritieren, einschläfern, umbringen lässt von der Hitze und dem kaum vorhandenen Herzschlag des Landes, wenn man doch weiterfährt, sich langsam hindurchquält, sozusagen über den Tod hinausfährt, ins Jenseitige, wenn man diese langgezogene Durststrecke aushält, auf der man sich mit der mittlerweile keuchenden Klimaanlage und den fast leeren Wasserkanistern im Kofferraum bedroht, ausgetrocknet, zum Überleben gezwungen fühlt. Dann kommen endlich die Palmen. Man lässt die Fenster wieder runter und der Wind streicht einem die Haare aus dem Gesicht, riecht nach feuchtem Salz. Man schaltet das Radio an und singt wieder mit, denn man weiß ja, was kommt, wenn man jetzt weiterfährt, auf direktem Weg, wenn man jetzt noch den Rest schafft, brennend ungeduldig, bis ans Ende des Landes, bis an seine Kante, sein Ufer, seine Auflösung im ewig wogenden Meerwasser, in das man sich nach all diesen Strapazen hineingleiten und in dem man sich sauber waschen lässt. Und während man so fährt, stundenlang, tagelang, wochenlang, geht jeden Morgen die Sonne auf, erreicht ihren Zenit und geht abends wieder unter und dazwischen, mal schwarz wie ein geschlossener Vorhang, mal so dicht gesprenkelt, dass die Sterne den dunklen Hintergrund des Universums überbieten, macht die Nacht immer wieder alles zunichte. Weil man es nicht schafft, die Sonne einzuholen, auch wenn man ihr ununterbrochen hinterherjagt.
Vielen Dank für diesen wunderbaren Einblick. Ich finde, man hört also gerade in diesem Prolog, auch wenn man da Lux noch gar nicht begegnet, schon sehr diese Wortgewalt, die sich auch wirklich, wirklich als roter Faden durch das gesamte Buch zieht. Also auch wenn die Handlung intensiver wird, schaffst du es halt immer wieder, so sehr beeindruckende literarische Bilder zu zeichnen. Und wie gesagt, trotzdem verlierst du die Handlung nicht aus den Augen. Das gelingt aus meiner Sicht nicht unbedingt allen AutorInnen. Hast du dir da Gedanken drüber gemacht beim Schreiben? Und wenn ja, ist es schwierig, diese Balance aus eben einem gewissen Stil, einem gewissen Anspruch und einer interessanten Handlung?
Ich halte mich selbst eigentlich nicht für die Plotkönigin. Also ich bin irgendwie, habe ich da immer voll den Struggle mit, also was Handlungen voranzutreiben und prägnante Bilder oder so Vorgänge zu finden. Und ich habe das Buch, glaube ich, schon eher aus so einem, so was Atmosphärisches war am Anfang eher da und die Sprache und dieses sich überschlagende Sprache und das Bildhafte schon auch, aber das Plotten und die Handlung so voranzutreiben, das ist mir immer schwer gefallen. Also ich brauche immer ewig, bis da mal was steht. Also ich glaube, am Ende, wenn ich genug Zeit und Hirnschmalz dann reingebe, funktioniert es auch. Und ich habe schon auch ein Gefühl dafür, wenn es Hänger gibt oder wenn mal was passieren sollte. Weil man kann jetzt auch nicht behaupten, dass da in dem Buch überhaupt nicht, also es passiert super viel, aber ja, ich habe mir schon einen abgebrochen, bis es am Ende mal so war. Das hat lang gedauert.
Also würdest du sagen, dir fällt der poetische Umgang mit der Sprache letztlich leichter als sozusagen der Inhalt oder die Konstruktion.
Ja. Oder so eine Atmosphäre zu schaffen oder mal ein Bild zu beschreiben oder so einen Emotionszustand zu beschreiben, aber so wirklich Handlung voranzutreiben, das ich finde, also manche Leute haben da ein Talent für oder denen fällt es so zu, aber ich muss mich da ein bisschen abmühen, aber ich hoffe, es lohnt sich.
Ja. Absolut. Eine Handlung gibt's. Die habe ich ja eben auch schon mal kurz umrissen. Jetzt nochmal, gehen wir nochmal näher zu Lux, zu der Protagonistin, die eben auf ihrer Reise auf so eine Art Gegenspielerin, nämlich die Cat, stößt. Im Zuge dieser Geschichte wird halt relativ schnell klar, okay, es ist jetzt aber auch nicht so dieses Road-Movie, Road-Geschichte, wo einem halt einfach der Wind so ein bisschen um die Nase weht, wo es natürlich auch mal zu Herausforderungen kommt, aber oft ja auch so eine Leichtigkeit mitschwingt. Und es ist bei Lux, es geht schon auch sehr ins Düstere, es geht auch viel um Desillusionierung, würde ich sagen, und nicht zuletzt auch um Auflösung. Es wird relativ schnell klar, dass Lux ja sich selber kaum greifen kann, so als Mensch oder in ihrer Persönlichkeit so ein bisschen droht, sich zu verlieren. Und das passiert eben auch mit dieser, auf dieser, ja, beinahe Jagd durch die USA immer weiter. Wie hast du dich diesem gesamten Projekt und dann auch nicht zuletzt Lux genähert? Wie bist du eher auf die Spur gekommen?
Ich habe ja schon erwähnt, dass ich so ein riesiger Jack Kerouac-Fan war. Und die Idee zu dem Buch kam aus dieser Begeisterung davon, weil ich, also ich habe mit einer Freundin so eine lange Reise durch die USA gemacht, weil wir beide so ein Riesenfan von diesem Buch waren. Und dann habe ich diese Reiseerfahrung versucht, auch wieder in einen Roman zu packen, also in meinen eigenen Roman zu packen, aber eben mit zwei Frauen als Protagonistinnen, weil bei Kerouac sind es halt alles, das sind alles Dudes. Also der eine Dude reist dem anderen hinterher und dann, die haben auch alle nur Freunde und die Frauen sind alle so Nebenprodukte. Also es ist schon auch, also so für die Zeit war es, glaube ich, nicht, also überhaupt nicht, also ganz, ganz normal, aber so im Nachhinein hat man dann schon, glaube ich, oft festgestellt, dass es relativ, ja, machohaft ist eigentlich, wie die so vor sich hingelebt haben und wie sie auch drüber geschrieben haben, so über diese Zeit. Also weil es aus den amerikanischen 50ern kommt eigentlich so diese Handlung und auch das Buch. Und ich habe mir immer gedacht, ich würde es gern im Jetzt und mit Frauen schreiben. So, und das, daraus ist es dann entstanden. Und am Anfang war es auch noch viel mehr so eine Freundschaftsgeschichte, wie es auch in On the Road ist. Aber dann ist es immer mehr zu so einem Rivalitätsding geworden zwischen diesen zwei Frauen, die auch recht toxisch miteinander umgehen, also vor allem Cat mit Lux. Und irgendwie hat es mich dann gereizt, sich da abzuarbeiten an dieser Angst, an dieser Angst und der Depression, die Lux hat, und das aber mit so einer krassen Konfrontationstherapie heilen zu wollen.
Ja, Konfrontationstherapie ist ein gutes Stichwort und gleichzeitig aber auch so das, was du eigentlich jetzt über deine eigene Reiseerfahrung gesagt hast. Du hast eben Kerouac verehrt und bist sozusagen on the road hinterhergereist oder ihm hinterhergereist. Was auch ganz interessant war, war, dass Lux an jedem Ort, an dem sie ankommt, erstmal ja gefühlt vor so eine Wand läuft. Also das ist beim Times Square so, ganz am Anfang, für die, die es nicht gelesen haben. Die erste Szene, in der Lux auch auftaucht, ist eben beim Times Square, den sie vorher, oder auf dem Times Square, den sie vorher nur durch eine Webcam gesehen hat. Und ja, einfach diese erste Begegnung allein mit dem Typen, der da die Treppen wischt, sich halt so ausgemalt hat. Und die Realität ist dann eben eine andere, dass er sie mehr oder weniger genervt ignoriert, fast wegwischt oder wegwischen möchte. Und es kommt dann immer wieder zu so Desillusionierungsmomenten. War das so sehr bewusst, dass du dem, also ausgerechnet eben den USA, den ja auch durch Hollywood und Co. so ein gewisser Glanz immer anhängt, dass du dem das bewusst entzogen hast und deinen ganz eigenen Filter drüber gelegt hast?
Ja, mir ging es darum, diese Bilder, die man von dem Land hat und der, also dieser, ja, diesem Glanz und der auch der Schnelligkeit irgendwie und der diesem, ja, diesem Dream, den man davon hat, den, glaube ich, viele in meiner Generation auch haben, weil wir so krass damit aufgewachsen sind, mit so amerikanischen Filmen und so Popkultur. Und ich habe das als, ich weiß nicht, ja, ich glaube, es gibt viele Menschen, die das in dem Alter so, so als so ein tolles Reiseziel empfunden haben oder als so eine Art von Freiheit, die man sich, also man macht da so einen Roadtrip, also so diese, einfach dieser Inbegriff von Freiheit, irgendwie so diese Vorstellung davon und diese romantisierte Vorstellung davon, dass das, also das so zu zerbröseln, da hatte ich große Lust drauf. Und das ist so ein Motor für das Buch gewesen auch, dass sie eben immer wieder mit diesen romantisierten Vorstellungen da ankommt an diesen Orten und, wie du sagst, das immer anders ist, als man sich's vorstellt. Immer unspektakulärer, immer irgendwie öder, die Leute sind unfreundlicher, keiner bietet einem irgendwelche Chancen an, sondern man muss alles selber machen und es ist irgendwie so. Also genau, das war so ein Dekonstruieren vielleicht von diesem amerikanischen Traum, wie man so sagt.
Ja, und das machst du, also ich finde, dass darin liegt so eine der wahnsinnigen Stärken des Romans, also in dieser Dekonstruktion und der gleichzeitigen eben Beschreibung von Schauplätzen, die, das finde ich auch das Tolle, die Kultur und auch die Schauplätze selber trotzdem nicht niedermachen in dem Sinne, sondern sie halt einfach aus einer anderen und ja sehr viel realistischeren Perspektive betrachten. Also sei es das gebeutelte Detroit oder das kleine Hotelbadezimmer, das Motorway Diner und eben der besagte Times Square. Hast du so einen Tipp, gerade für jetzt HörerInnen, die selber auch schreiben, weil du eben trotzdem und trotz dieser ich nenne es mal Verschlichtung oder diesem Glanzentzug eben trotzdem so eine Wortgewalt in die Beschreibungen legst, das konnte man ja auch schon in dem Teil, den du gelesen hast, ganz gut hören. Wie gehst du an sowas heran? Du bist selber in die USA gereist, machst du dir Notizen? Wo kommen deine Assoziationen her? Kannst du da was zu sagen?
Ja, ich hab super viele Notizen gemacht, auch sehr viele Fotos. Also ich habe tatsächlich dann viel mit Fotos, oder eigentlich hat die Freundin, mit der ich unterwegs war, die meisten Fotos gemacht. Ich bin super fotofaul, aber an denen habe ich mich total viel orientiert und ja, eben auch so Beobachtungen notiert an den Orten, so Atmosphären, auch teilweise dann, also es sind dann auch teilweise Leute, die ich da getroffen habe, so als Charakter irgendwie eingeflossen oder zumindest so als Grundlage für irgendwelche Figuren. Und das hat total, also ich glaube, ich hätte das Buch nicht ohne diese diese Recherche quasi schreiben können. Das wäre, glaube ich, unlebendig geworden. Und es ist jetzt auch nicht so, dass die Orte so eins zu eins so total da drin stecken. Aber oft sind es so, also die ich gesehen habe, meine ich, aber oft sind es so Kleinigkeiten, so Mini-Beobachtungen, die ich dann irgendwo rein verpflanzt habe in die Handlung und so, also irgendwelche Dinge, die einem halt auffallen. Aber ich finde es schon wichtig, sich irgendwo hinzubegeben. Also jetzt noch nicht mal, und da ist es eher so eine atmosphärische Geschichte gewesen. Also ich habe jetzt nicht irgendwie groß AmerikanerInnen interviewt oder sowas, um die Seele von Amerika zu graspen. Aber es war so, es war einfach gut, dort zu sein und so diese ganzen Zufälle geschehen zu lassen und sich umzuschauen. Und das macht das Buch dann, glaube ich, lebendig.
Wir hatten eben schon das Thema Vorbilder bzw. Inspiration. In deinem Fall war das ja vor allen Dingen on the road. Woran ich beim Lesen noch denken musste, und da bin ich mal echt gespannt, ob das so an Haaren herbeigezogen ist, wie man sich das manchmal in der Schule vorgestellt hat, wenn die LehrerInnen irgendwelche uralten Gedichte analysiert haben und man selber dachte, ey, der hat sich da garantiert nicht sowas bei gedacht.
Nichts dabei gedacht. Genau. Ja, nichts bei dem Buch gedacht.
Vielleicht komme ich jetzt auch mit sowas daher, aber ich musste wirklich an einigen Stellen an Fight Club denken. Und zwar, um so ein paar ganz konkrete Beispiele zu nehmen, auch jetzt gerade für die HörerInnen. Am Anfang finden Lux und Kat ja mehr oder weniger zusammen so ein abgeranztes, leerstehendes Haus in Detroit. Da musste man natürlich auch direkt an den Protagonisten und an Tyler Durden denken, die eben auch in so einem abgefuckten Haus leben. Dann unternimmt Kat kleine Sabotageakte in der Öffentlichkeit, also Cloud zum Beispiel. Und dann erinnern die halt auch total daran, also Lux an den Protagonisten, der eben so eine Art Bore-out von seinem eigenen Leben hat und sich selber eben auch auf die Gefahr hin seiner oder auf das Risiko seiner eigenen Gesundheit, Unversehrtheit immer weiter so in eine Art, ja, Abwärtsspirale auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch so ein Abenteuer, so ein Rausch begibt Kat war dann für mich der achtlose Tyler Durden. Also dieses Verhältnis, das sie auch zueinander haben. Ja, du wirkst jetzt aber überrascht.
Nee, überhaupt nicht. Total. Also du hast voll ins Schwarze getroffen, weil erstens bin ich ein Riesen, also mittlerweile, ich habe den auch lange nicht mehr gesehen, den Film, aber ich habe den geliebt früher. Und so dieses Zerstörerische, was Kat hat und was sie auch auf Lux überträgt, dann dadurch das total so voll. Also ich habe jetzt nicht ständig an diesen Film gedacht, während ich es geschrieben habe, aber das ist unübersehbar eigentlich, dass das auch so eine destruktive Dynamik hat.
Ja, das freut mich, weil mich das auch zu meiner eigentlichen Frage führt, nämlich ja, wie du generell mit Inspiration und Einflüssen umgehst, weil ich glaube, das ist ein sensibles Thema, weil man ja natürlich auch seine eigenen Ideen irgendwie entwickeln möchte. Aber ich als Autorin ganz ehrlich so dazu stehe, dass mich natürlich super viel inspiriert und dass man das Rad in seltensten Fällen komplett neu erfindet.
Ja, total. Ich finde, es ist ja auch super wichtig. Also ich habe manchmal wenn ich ein gutes Buch lese, dann kriege ich überhaupt erst Lust zu schreiben. Und das kommt eher aus so einem Imitationswunsch. Also jetzt nicht, dass man total das imitieren will, diesen Stil, den man da gerade liest, aber man will es ähnlich gut machen. Oder also ich kriege manchmal wirklich dann Lust drauf. Oder wenn ich was Schlechtes lese, was aber irgendwie mit meinem Thema zu tun hat, an dem ich mich gerade abarbeite, denke ich immer, ja, ich will es jetzt besser machen. Oder das mache ich auf keinen Fall so. Also es ist, man muss sich ständig mit so mit anderen Stimmen, glaube ich, umgeben, damit man überhaupt vorankommt. Also bei mir ist es zumindest so. Vielleicht gibt es auch Leute, die in so einem luftleeren Raum schreiben können, aber ich gar nicht. Also wenn ich, vor allem wenn ich dann so merke, ich bin müde oder ich, mir fällt nichts ein oder so, dann ich muss dann auch irgendwas lesen oder gucken, was, was irgendwie mich weiter machen lässt.
Das ist die perfekte Überleitung zu deinem Buchtipp Nummer 2, nämlich apropos Lesen und apropos, was einen beeinflusst. Beim zweiten Buchtipp habe ich dich darum gebeten, was mitzubringen, was ja so eine Art Evergreen ist in deinem Buchregal. Du hattest mir vorher so ein paar genannt, darunter selbstverständlich auch Jack Kerouac, aber auch noch ein, zwei andere. Möchtest du dir einen davon noch rauspicken?
Einer meiner Evergreens ist Agota Christoph mit Das Heft. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wann das erschienen ist. Wahrscheinlich vielleicht 90er oder so. Ich müsste es nachschauen. Können wir dann in den Shownotes verlinken.
Die Shownotes.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es ein Buch, das im Krieg spielt. Und es geht um Zwillinge, die sind aber noch relativ jung. Ich glaube, ich würde mal sagen, vielleicht so um die 10 oder sowas. Und das Buch ist aus der Wir-Perspektive geschrieben. Also diese Zwillinge reden einfach so, also das ist deren Stimme so. Und die haben eben ein Heft und versuchen sich während dieser Kriegszeit mit Grausamkeit abzuhärten. Also die, eigentlich passt es auch so ein bisschen zu meinem Debütroman, fällt mir gerade auf.
Stimmt.
Irgendwie interessiert mich das, wenn sich zwei Leute mit Grausamkeiten abhärten. Auf jeden Fall ist es super krass und drastisch, diese Kinder in diesem, also und der Krieg selber so, also Schlachten oder irgendwie Bombardements oder sowas kommen jetzt nicht direkt vor, aber man hat die ganze Zeit das Gefühl, es ist so eine düstere Stimmung und diese Zwillinge werden eben immer grausamer im Laufe des Buches und sind immer so, die versuchen sich selber abzuhärten, weil sie irgendwie spüren, dass die Zeiten jetzt gerade das erfordern, weil damit sie nicht unvorbereitet sind, wenn der Krieg sie irgendwie ereilt, so in dem Sinne. Und es ist ein sehr intensives Buch, vor allem auch in der Kürze und nimmt einen total mit. Also es ist, ich mag tatsächlich so Sachen, die so an die Nieren gehen, deswegen ist das so ein Evergreen für mich.
Ja. Klingt auch mega spannend und ja, tatsächlich, jetzt, wo du es so zusammengefasst hast, ist bei mir auch die Assoziation dann so ein bisschen geweckt worden. Wann es erschienen ist, kann ich auch nicht sagen, nur wo, nämlich bei Piper. Und selbstverständlich verlinken wir es in den Shownotes. Deine Recherche zu Lux hat dich ja auf Reisen geführt oder vielleicht war es auch umgekehrt. Erst kam die USA-Reise und damit dann die Idee für Lux. Aber generell scheinen ja so Aufenthalte woanders viel mit dir, mit deinem Schreiben und deinem Werk zu tun zu haben. Wir haben ja eben auch schon erwähnt, dass du jetzt gerade eben nicht zu Hause in Berlin bist, sondern wir uns hier in einer Writer's Residency, sagt man auf Englisch, oder Aufenthaltsstipendium heißt es, befinden.
Klingt viel unsexier auf Deutsch, ne?
Leider.
Aufenthaltsstipendium.
Leider, deswegen müssen wir manchmal uns in eine andere Sprache retten. Das ist nicht dein erstes Aufenthaltsstipendium. und du warst nämlich hier vorher auch in Eckernförde für ein paar Monate. Es wartet sogar noch eine dritte Writer's Residency auf dich. Also es ist schon was mit dem, da hast du jetzt viel Erfahrung gesammelt. Wie beflügelt sind diese Art von Aufenthalten für dich, diese Förderung für dich? Würdest du allen AutorInnen uneingeschränkt dazu raten?
Nein. Ich muss jetzt direkt so rausplattern. Aber nee, ich glaube, also ich habe mich gestern auch hier mit jemandem drüber unterhalten, dass ich finde, wenn man in so einer Phase ist, in der man zum Beispiel überarbeitet, also es steht schon ein Manuskript oder irgendein Projekt und dann muss man das durchackern und muss da so diese fitzelige Kleinarbeit und Korrekturarbeit machen, wo man ja auch oft einfach lange für braucht und ungestört sein muss und so. Ich glaube, dafür ist es richtig gut geeignet. Also ich kann jetzt auch nur für mich sprechen. Aber ich merke, weil ich jetzt gerade mit dem dritten Roman am Anfang noch bin und viel so Ideen entwickeln muss und gucken muss, wohin die Geschichte genau geht und was sich da so rausschälen lässt überhaupt, dass mir hier ein bisschen zu wenig los ist, glaube ich. Und auch in Eckernförde war mir zu wenig los. Weil, also es gibt einfach nicht so viele Zufälle, die einem hier passieren, außer eben so ein Reh oder ein Hase. Ich habe auch neulich so einen riesigen Greifvogel gesehen vor meinem Fenster. Es war schon cool, beeindruckend, aber es ist halt, ich schreibe jetzt auch keine Naturlyrik und dann ist es irgendwie schwierig, Ideen zu generieren. Also klar, und ich lese viel, ich schaue viel Serien. Ich habe ja auch Leute, die auch in den anderen Stipendiatenwohnungen wohnen und mit denen ich auch reden kann. Und ich bin jetzt hier auch nicht total einsam irgendwie mitten auf dem Weinberg. Aber wenn ich das so vergleiche mit meinem normalen Leben so in Berlin, dann passiert halt einfach so viel mehr. Man hat so viel mehr Zufallsbegegnungen und ständig ist irgendwie was los. Man hat irgendwie so eine, man kriegt dauernd so eine Energie ab. Und die fehlt mir hier für diese Anfangsphase, habe ich das Gefühl. Und ich meine, und ich mache einfach weiter. Ich komme auch irgendwie sehr langsam, aber ich komme voran. Und man kann ja wahnsinnig gut spazieren gehen und das Dammwild füttern in einem Wildgehege und solche Sachen. Aber es ist halt, ja, es ist schon, ich glaube, ich bräuchte eigentlich eine, für eine andere Arbeitsphase bräuchte ich das eigentlich hier. Und jetzt, und ich, das war jetzt auch das erste Mal letztes Jahr, dass ich so ein Stipendium gemacht habe. Und ich habe für mich festgestellt, dass es wahrscheinlich in der Phase, in der ich gerade bin, nicht das Allerproduktivste ist. Aber ja, dann hängt es auch immer so ein bisschen dran, wie viel Geld hat man gerade, wie muss man sich gerade abstruggeln, um irgendwie überhaupt noch schreiben zu können und so. Das ist natürlich trotzdem irgendwie total der Luxus, dass ich das jetzt hier machen kann. Genau, aber muss jeder irgendwie wissen, wie er arbeiten kann. Aber ich habe es jetzt auch erst rausgefunden, dass es so ist bei mir. Also hätte ich vorher nicht gedacht. Ich dachte, das ist so ganz easy peasy. Und ich habe dann dieses Meer aus Zeit, das ich einfach mit meinen Wörtern füllen kann. Aber die kommen jetzt einfach nicht so aus mir rausgesprudelt, merke ich.
Aus dir rausgesprudelt. Du hast jetzt schon häufiger den Zufall erwähnt. Ich fand das ganz interessant. Also würdest du den zum Sprudeln praktisch als notwendig, als eine Art Muse in Anführungsstrichen bezeichnen?
Ich finde es total hilfreich, wenn einem einfach Dinge passieren, weil mich regt das immer zum Nachdenken an und mir ist es schon oft passiert, dass ich, wenn ich ein Romanprojekt im Kopf hatte und ich dann irgendeine Begegnung hatte oder was beobachtet habe in meinem Alltag, dass das dann eingeflossen ist. Ich glaube einfach, weil diese Lebendigkeit von was man tatsächlich beobachtet hat, gerade so frisch, das lässt sich, also für mich lässt sich das schwer so reproduzieren auf eine andere Art. Also ich versuche dann schon auch in Erinnerungen reinzugehen und die lebendig zu machen oder eben mir Dinge auszudenken und mir, also ich versuche mir vorzustellen, wie die Figur, die ich da habe, dann in dieser Umgebung reagiert und so. Das geht schon auch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die lebendigsten Momente immer die sind, wo ich was beobachtet habe und das einfach so ganz schnell und direkt da rein fließt.
Ja, als Leserin würde ich da auch, ja fast, oder als beides, als Autorin, Leserin würde ich da mitgehen. Also es ist zwar immer zum Thema Autofiktion beziehungsweise autobiografische Einflüsse, komme ich gleich auch nochmal, wenn es um dein zweites Buch geht, aber es ist ja immer so ein bisschen anmaßend und wird auch nicht von Autorinnen sehr verständlicherweise immer gleich gern gehört, dass jede einzelne Szene, jede einzelne Figur im Buch immer gleich eine realistische oder eine reale Grundlage haben soll, aber gleichzeitig ist es nun mal so, dass gerade so diese Schnappschüsse und diese Eindrücke aus dem Alltag, manchmal liest man was und denkt, das kann nicht erfunden sein. So genial das ist. Trotzdem noch mal ganz kurz zu deinem Stipendium oder zu deinem Aufenthalt hier. Magst du so ein bisschen was von deinem Schreiballtag hier berichten? Also sofern man überhaupt von einem Alltag oder einer Routine reden kann?
Ich habe gerade überhaupt keine Routine, wirklich gar nicht. Das ist ja überhaupt, also ich mache immer das, wo ich das Gefühl habe, das passt jetzt gerade und das bringt mich irgendwie voran. Ich arbeite auch beim Spazierengehen quasi im Kopf und mache mir dann immer Notizen ins Handy und das ist gerade produktiver für mich, als hier zu sitzen am Laptop. Also das ist so eine kleine Routine, dass ich immer auf meinen 4-stündigen Spaziergängen irgendwas in mein Handy hacke.
Deine Schritte kommst du.
Auf wie viele Schritte?
Auf deine Schritte kommst du, falls du Messgerät hast, damit das, kannst du das gerne sagen.
Ich habe keinen Schritt-Tracker, aber das...
Tracker, Messgerät, ja, ich versuche jetzt aufs Deutsche, ne? Nicht immer zu viel denken.
Und ja, aber das ist vielleicht so eine kleine Routine, aber sonst, ich lese gerade wirklich sehr viel und das mache ich halt irgendwie, sobald ich aufwache und dann, bevor ich schlafen gehe, also... Es ist ein Riesen. Mein Leben ist gerade ein sehr ruhiges Chaos.
Das finde ich wieder schon ein wunderschönes Bild. Und ja, auch sehr, sehr erfrischend. Also gerade ich bin ein sehr routineliebender, wenn ich brauchender, needy Mensch. Mhm. Und ohne finde ich es immer sehr schwer, so irgendwie reinzufinden. Es geht auch. Aber umso schöner ist es dann auch zu hören, dass auch das Chaos einen irgendwie beflügeln oder zumindest weiterbringen kann.
Mhm. Probier es mal aus, Lili.
Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Keine Wahl. Kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir haben gerade eine Pause gemacht. Zwei neue Gläser Negroni stehen vor uns.
Ich merke es auch langsam.
Du auch? Das ist ja eins der Ziele, ne? Warum ich hier mit vollen Alkoholflaschen durch die Gegend
reise. Am Anfang geht es doch um Literatur und dann wird nur noch gelallt irgendwann. Ja.
Genau, und um die tollen Aussichten, die man hier sogar von der Toilette aus hat. Also nochmal Hinweis auf den Blick hinter die Kulissen. Wer sehen möchte, was Livi von ihrer Toilette aus sehen
kann.
Das
ist der Wahnsinn, wirklich.
Also drei Burgen hat sie dann eben so ganz bescheiden im Nebensatz fallen lassen. Kann man alleine vom Schlafzimmer und vom Badezimmer aus sehen. Ein Magnolienbaum, gerade in voller Blüte. Und die Sonne, die sich langsam hinter den Bergen verabschiedet. Und damit zurück zu Lieblingslit und zu deinem zweiten Buch, Libby. Wir sind jetzt bei Haha Heartbreak und von Lux und den USA ging es dann in eine, ja, nicht näher spezifizierte, aber durchaus plastische Großstadt, in der dein literarisches, namenloses Ich, also einmal, glaube ich, der erste Buchstabe ihres Nachnamens.
Ach so, F.
Revealed, genau.
Ja, obwohl ich das einfach nur für Frau stehen lassen wollte, also Frau F.
Nee, da hätte man drauf gekommen. Ich bin nicht drauf gekommen.
Aber es gibt ja auch keinen Herr H oder Herr M, deswegen kommt man da, glaube ich, nicht drauf.
Ja, aber es gibt die M's. Die M's.
Das stimmt, es gibt die M's und ich wollte sie dann zu einem F machen, das stimmt, ja.
Da hätte man drauf kommen können, wenn man ein bisschen gewitzter drauf ist.
Jedenfalls. Du bist gewitzt genug, ich bitte dich.
Dankeschön. Die Frau F lebt, wie gesagt, in einer Großstadt und ist gerade aus einer recht giftigen Beziehung raus. Und entdeckt die Welt der Dating-Apps wieder für sich. Sie durchläuft dabei die mal mehr, mal weniger klassischen Phasen nach dem Schlussmachen, nach denen auch die einzelnen Kapitel im Buch benannt sind. Also von verzweifelt über abgelenkt geht es dann bis hin zu erleichtert und noch einige mehr. Und dabei versucht die Protagonistin, ihr gebeutetes Selbst so ein bisschen zu stählern, wieder aufzubauen, sich einen Panzer umzulegen, sagt sie auch oft. Hören wir gleich mal rein. Ihr Ziel ist es, sich nicht noch einmal so verletzlich zu machen wie nach diesem Schluss. Und ob das klappt, erfährt man dann beim Lesen. Und wir werfen jetzt zusammen einen Blick ins Buch.
Ich lese aus dem zweiten Kapitel, das verzweifelt heißt. Und die Protagonistin installiert sich da gerade eine Dating-App oder erstellt gerade ihr Profil. Und ja, es ist noch sehr kurz nach der Trennung und der Ex wird immer noch als du angesprochen, immer wieder in dem Kapitel. Bei der Selbstbeschreibung gerate ich ins Stocken. Vielleicht einfach Sex? Fragezeichen. Das wäre ehrlich, aber auch riskant und nach mehreren Anläufen lösche ich alles und schreibe gar nichts hinein. Ich lade auch nur verschwommene Bilder von meinem Hinterkopf hoch. Es gibt sowieso einen Männerüberschuss auf den Apps. Ich lasse mich zusammen fantasieren, schließlich geht es um nichts. Meine Freundin sagt, lenk dich ab, du kannst jetzt ficken, wen du willst. Mir selbst gefallen auch nur diejenigen, deren Profile keine Informationen enthalten. Keine Selbstbeschreibung, keine Vorlieben, kein Alter, kein Name, keine Nation, keine Intention, keine Person. Solche Leute haben meist nur ein unidentifizierbares Irgendwas als Bild, zum Beispiel eine Landschaft, die aus einem Fahrzeug aufgenommen wurde. Vermutlich sind das auch fliehende Menschen, die sich gerade getrennt haben. Es gibt nicht viele von diesen Geistern, aber ich wische sie alle nach rechts. Beim Erstkontakt schreibe ich nichts Konkretes. Ich winke bloß mit diesem blöden Winkehandsymbol. Darauf dürfte doch wirklich keiner reagieren, denke ich, auf so eine faule Kontaktaufnahme von einem so nichtssagenden Profil wie meinem. Aber dann höre ich, wie es in meiner Hosentasche pinkt, während ich auf dem Fahrrad sitze, der Männerüberschuss. Urplötzlich ekle ich mich vor diesem Geräusch. Es klingt nach fremden Händen, fremdem Speichel, fremdem Schweiß, fremdem saurem Sperma. Ich halte an und sehe nach. Es ist bloß eine Winkehand zurückgekommen, mehr nicht. Aber mein Herz rast. Ich lösche die App, beruhige mich, werde traurig, weine, werde wütend, schnaube, installiere sie wieder, antworte mit einem GIF und fahre weiter. Treffen sich zwei, die sich gerade getrennt haben. Der erste sagt nichts. Der zweite rennt weg. Ich wische mit Furcht. Aber der Appetit kommt beim Essen, so sagt man doch. Rechts, links, links, rechts, links, 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 rechts, links, 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 mir tut der Daumen weh, ich schiene meinen Daumen, ich wische unermüdlich Männerköpfe nach links, einen nach dem anderen, soll mir der Daumen ruhig abfallen, ich suche. Dein Gesicht war zum Niederknien. Aber andere Mütter. Ein anderer Sohn schreibt mir, hey, na, wie geht's? Erst kriege ich extremes Stressherzklopfen, dann antworte ich Folgendes. Draußen scheint die Sonne, aber ehrlich gesagt will ich mein Bett nicht verlassen. Wenn ich in letzter Zeit aufwache, brauche ich immer ein paar Sekunden, bis mir einfällt, dass ich total allein bin und dann kickt die Einsamkeit richtig rein und ich weine viel zum Frühstück. Ich hätte so gerne mehr von dieser Ahnungslosigkeit direkt nach dem Aufwachen. Ich will dumm und vergesslich werden. Kennst du das? Nein, haha, in Wirklichkeit antworte ich super und selbst. Ich muss den Panzer wieder anlegen, um es in fremde Betten zu schaffen. Er besteht aus Leichtigkeit, viel Lächeln, Augenzwinkern, Nachfragen, Zuhören, Halbprofil, guter Laune und Schlagfertigkeit, aus Intelligenz, je nachdem, Witz, Koketterie, Klamotten und Haarpflegeprodukten, aus entharten Beinen und Achselhöhlen, rasiertem Intimbereich und am besten auch Arschloch, Unterwäsche ohne Löcher, aus Schlankheit, S-Kurve, geschäbtem Body, aus der unterdrückten Freisetzung von Körpergasen, leicht geöffneten Lippen, Gefügigkeit, Blowjobs, Missionarstellung, Regeln, Anfeuern, Wimmern, Stöhnen, aber eigentlich merke ich gerade, ich habe überhaupt keine Lust zu ficken. Er, was hast du am WE vor? Heulen, im Bett trinken, rauchen und mit meiner Mutter telefonieren. Ich, nichts Besonderes, du so? Und ich weiß, dass es albern ist, ans Schicksal zu glauben. Das tut man nur, wenn man kurz davor ist zu heulen. Aber vielleicht sehe ich dich ja zufällig. Er, Bock auf einen Rave? Manchmal warte ich so sehr auf Nachricht von dir, dass am Rand meines Sichtfelds etwas aufleuchtet. Ein Phantomfon. Aber in Wirklichkeit habe ich das Echte in der Hand und mir haben nur fremde Männer geschrieben. Und ich muss dauernd an dein Haar denken. Wie dunkle Zuckerwatte kam es mir vor, wenn der Wind darin herumwehte. Es klebt noch immer geisterhaft an mir. Es weht mir andauernd um die Schultern. Er, Bock auf ein Treffen? Deine schmalen Schultern, der flache Oberkörper. Du hast dich weiblich angefühlt, wenn man dich umarmte. Irgendwie zart. Er, Dickpick? Fragezeichen. Wie absurd, sich so zu verlieren. Meine Nase war ständig in den ultraweichen Haaren deines Nackens vergraben, ohne jeglichen Abstand. Dein Geruch kroch in mein Inneres. Aber jetzt? Wie soll ich das denn füllen? Er: Willst du jetzt eins oder nicht? Ich: Ja, schick mal. Er: Bild. Ich: Sorry, ist mir zu klein. Ich wische ein Gesicht nach dem anderen aus dem Weg. Ich strenge mich richtig an. Nach einer halben Stunde tut mir alles weh und ich fange an zu schwitzen. Ich wische nicht nur mit meinem Daumen, sondern mit dem ganzen Körper. Ich schleudere die Männer nur so zur Seite. Ich wische und werfe und wrestle sie weg, aber dein Gesicht begegnet mir nicht. Jetzt, wo ich es gebrauchen könnte, begegnet es mir nicht, dein Scheißgesicht. Und ich habe dir noch gesagt, wenn du Hilfe brauchst, kannst du dich melden. So macht man das doch. Ich habe gesagt, wenn irgendwas ist. Und damit meinte ich, wenn eine Katastrophe hereinbricht. Und ich finde schon, dass sich das gerade katastrophal anfühlt. Ich weiß ja nicht, wie es sich für dich anfühlt. Ich habe gesagt, melde dich im Katastrophenfall. Aber stattdessen hast du mich blockiert. Meine Mutter sagt, denk an das Schlechte, dann vergeht dir das Heulen. Sie sagt auch, du musst dein Leben allein leben und sterben auch. Merk dir das.
Wir haben jetzt ja die schöne Situation, dass wir in beide deine Bücher reinschauen konnten und über beide reden können. Und dabei fällt mir jetzt vor allen Dingen sofort auf, wir haben jetzt ja eben auch über Lux geredet, um ihre Entrücktheit von sich selbst und ihre stufenweise Auflösung. Jetzt ist die Ich-Erzählerin in Haha Heartbreak natürlich auch nicht überglücklich, im Gegenteil. Und trotzdem haben wir hier einen ganz anderen Einstieg. Wir haben jetzt das zweite Kapitel oder einen Teil des zweiten Kapitels gelesen, aber sind eben doch weit am Anfang. Man merkt sofort natürlich das Humorvolle. Gut, dass ich mein Mikro aus hatte. Ich musste, obwohl ich es schon zweimal gelesen habe.
Zweimal?
Ja, zweimal. Cool. Nach dem Erscheinen und jetzt natürlich zur Vorbereitung nochmal. Mhm. Immer noch lachen. Also wir haben so dieses Humorvolle, auch dieses Selbstironische ein Stück weit. Und damit halt auch dieses, ja, im Englischen sagt man so schön, das Relatable. Also man kann sich sofort mit der Hauptfigur ein Stück weit identifizieren, egal in welcher Situation man gerade selber steckt. Und jetzt dahingehend auch meine erste Frage, war dir das dieses Mal wichtig? War das ein Gedanke, den du überhaupt hattest?
Mhm. Ja, doch sehr. Ich glaube, auch durch die Ich-Perspektive ist es sowieso schon mal näher dran und dann, also am Leser, der Leser ist näher dran an der Ich-Figur. Und ich habe denen auch allen, also all den Figuren keine Namen gegeben. Man weiß eben nicht, in welcher Großstadt das ist. Die meisten vermuten natürlich Berlin. Ich würde es jetzt auch nicht leugnen, aber es wird zumindest nie genannt oder ja, niemand hat da einen Namen oder einen Beruf oder irgendwas, was ihn irgendwie spezifizieren würde.
Fill in the blank sozusagen.
Genau, und ich hatte erstens, habe ich das gemacht, weil mir das total schwer fällt, diese Spezifika immer so auszuwählen, weil ich immer, ich weiß gar nicht, warum mir das so schwer fällt, aber zum Beispiel auch Namen für Figuren zu finden oder eben was die machen, was die für Berufe haben oder so dieses ganze Zeug, das ist irgendwie, was ja auch eine Figur eigentlich lebendig macht und wo man die so sich vorstellen kann vor dem inneren Auge, das fällt mir immer total schwer und eigentlich habe ich dieses innere Monologisieren quasi, was ja aus dem der Roman eigentlich besteht, das ist relativ, fühlt sich relativ natürlich an für mich. Und also dieses Relatable, die Relatability, kann man das sagen. Das war mir total wichtig bei dem Buch jetzt und bei dem Thema, ja. Aber ich glaube auch, dass es eben die Art, wie es geschrieben ist, lädt auch dazu ein.
Ja, total. Und apropos Relatability, wir hatten ja eingangs The Scriptures von Phoebe Waller-Bridge auf dem Tisch. Und hier ist jetzt vielleicht auch nochmal eine gute Stelle, um darauf nochmal zurückzukommen. Denn du hattest ja auch selber schon gesagt, dass es da ja durchaus Parallelen gibt. Und mir ist es jetzt beim zweiten Lesen absolut nochmal aufgefallen, dass es auch vielleicht gerade so dieses Identifikationspotenzial ist und gepaart mit dem Humorvollen, was auch was durchaus Kunstvolles ist, muss man sagen. Und zuletzt natürlich auch das Thema selbst. Also es geht relativ viel, jetzt sieht man ja auch schon beim zweiten Kapitel so ansatzweise, aber es wird noch viel stärker um Sex. Das ist ja bei Fleabag auch, da kommt ja schon allein der Titel her, so eins der Themen. Und da hat mich interessiert, so über Sex zu schreiben generell. Das ist, wenn man sich so andere AutorInnen, ich weiß jetzt nicht, ob es anmaßend ist zu sagen, vor allen Dingen ältere AutorInnen anhört, ist es oft tatsächlich, was ich höre, ist, dass manche das Thema komplett umgehen.
Mhm.
Würdest du sagen, das ist vielleicht so ein, platt gedacht, so ein bisschen auch ein Generationending? Oder womit hängt das zusammen, dass manche da so Schwierigkeiten haben? Und wie bist du da rangegangen?
Ich glaube nicht, dass es ein Generationending ist. Ich glaube auch, dass, also zum Beispiel eine große Inspiration für diese Sexszenen war von Catherine Millet, das sexuelle Leben der Catherine M. Der habe ich das so ein bisschen abgeguckt, dieses nüchterne Schreiben über Sex und über so sexuelle Begegnungen und auch so was Freundliches irgendwie. Das war ganz, es ist wirklich ein schönes Buch, muss man nicht sagen. Also mich hat das total überrascht. Und die, ach, wie alt ist die jetzt? Wahrscheinlich irgendwie fast 70 oder so. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich gibt es jetzt schon mehr zu weiblicher Lust. Also das ist, glaube ich, schon so ein Ding, das immer stärker wird und es gibt immer mehr Veröffentlichungen dazu. Aber ich glaube, das kommt eher aus so einem Klima raus von Offenheit oder eben Restriktion oder wie sich Frauen irgendwie in der Gesellschaft positionieren oder gesehen werden. Also weiß nicht, ob ich so aufs, ja. Gut, dann hat es in dem Fall auch mit Generation zu tun. Vielleicht ein bisschen. Aber ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass es auch schwer ist, das zu beschreiben ohne, also so einen sexuellen Vorgang, ohne in irgendwelche Klischeefallen zu tappen. Mhm. Also ich habe auch schon oft so schreckliche Sexszenen gelesen, wo dann am Ende alles in irgendeinem gleißenden Licht untergeht oder irgendwie sowas Botanisches mit irgendwelchen, oder also so, oder frugal, dass da irgendwelche Feigen platzen und das ist halt immer so ein bisschen.
Feigen platzen.
Das ist super. Okay,
bleibt es uns überlassen, uns vorzustellen, wo da die Analogie war.
Und das ist halt, ja, also wenn man eine Metapher, glaube ich, wenn man anfängt, eine Metapher zu benutzen für den Vorgang oder für Geschlechtsteile oder so. Ah, das ist schwierig. Das wird immer ein bisschen cringy. Und da ja, also ich weiß nicht, und Schreiben ist ja viel auch, also bedeutet, glaube ich, auch in vielen Fällen, dass Leute Metaphern benutzen und versuchen, sich originelle Bilder einfallen zu lassen für Dinge oder Vorgänge und die so zu beschreiben, wie man es jetzt noch nicht gelesen hat oder wie man es nicht sieht im Alltag so.
Auf jeden
und
Fall.
Irgendwie habe ich das Gefühl, das kommt vielleicht daher, dass man überambitioniert versucht, da was draus zu machen, was es dann aber nicht ist und was es irgendwie sofort cringy macht.
Also würdest du jetzt in deinem Fall, ist das jetzt zum Beispiel, oder bei HA Heartbreak ist das ja zum Beispiel so, dass das nüchterne, die nüchtere Betrachtungsweise total ins Thema passt. Wir haben jetzt nichts davon gehört, aber man kann sich das auf jeden Fall so vorstellen, um einen kleinen Ausblick zu geben, dass die Protagonistin eben mehrere Männer trifft und mit denen auch schläft, die sie vorab gesagt schon mal komplett durchnummeriert. Also wir haben M1 bis M11, glaube ich.
Aber nur im dritten Kapitel. Nummeriert.
Stimmt, ganz wichtig. Und irgendwann kriegen sie dann so ihre Eigenschaften. Es gibt dann zum Beispiel den mit den Armen. Ja. Warum das der mit den Armen ist, das sieht man dann im Buch. Aber genau, abgesehen von der Nummerierung im dritten Kapitel, wird dann auch der Sex selber zum Teil als sehr mechanisch und sehr rau auch beschrieben, wie es eben auch oft, muss man ja auch sagen, gerade so im Dating-Life und in One-Night-Stands ja auch die Realität ist. Und gleichzeitig, angenommen, du hättest jetzt eben einen Stoff, der vielleicht nochmal ein ganzes Stück weit romantischer ist. Ich sage jetzt nicht, dass es in Heartbreak keine Romantik gibt, aber es ist ja doch alles in allem, gerade bei den Sexszenen, noch eher ernüchternd und hat eigentlich andere Ziele. Wie würdest du dann daran gehen?
Wenn es jetzt, sagen wir mal, es wäre ein Liebesroman, meinst du so?
Genau, also könntest du dir das überhaupt vorstellen, so das nochmal anders?
Doch, ich glaube schon, ich habe selber auch das Gefühl, dass der Sex in dem Buch sehr unterschiedliche Funktionen erfüllt. Also das, was du jetzt gerade erwähnt hast, dieses total krude und raue und mechanische und relativ lieblose, technische, diese Vorgänge, die sind so an den Anfang gesetzt in dieses dritte Kapitel, weil die Protagonistin da halt noch total in ihrem Trennungsschmerz drinsteckt und eigentlich auch niemanden an sich ranlässt, so wirklich. Ne? Also da entsteht keine Nähe bei diesen Dates, sondern es ist eher so ein Auflösen von der eigenen Taubheit oder irgendwie sich ein Ablenken vom Schmerz. Und deswegen sind die auch in dem Sinne so entmenschlicht und nur so durchnummeriert, weil die auch gar kein Interesse daran hat, sich kennenlernen zu lassen von irgendwem. Und ja, so in diesem Verlauf der Verarbeitung dieser Trennung bricht die natürlich immer mehr auf, ne? Und die wird dann auch wieder emotional zugänglicher für andere Leute und lässt sich auch auf einen dann speziell ein, immer mehr. Aber es dauert natürlich eine Weile, aber der Sex, den die dann zum Beispiel haben, ist dann auch eine ganz andere Nummer. Also da entsteht dann plötzlich eine Neugier auf den anderen oder auf diese Vorgänge und da hat man dann wieder was davon. Oder es gibt ein Kapitel, wo sie auch wieder viele Leute abschleppt, aber da hat sie total Spaß dran und einfach so an diesem Geschichten sammeln und da hat sie auch was davon, nicht so wie am Anfang. Und ja, diese Funktion vom Sex in dem Buch wandelt sich irgendwie die ganze Zeit. Und ich würde jetzt nicht ausschließen, auch mal so eine romantischere Version von diesem Akt zu schreiben. Das kann ich mir total gut vorstellen. Ich glaube, das ist immer das, was man draus macht. Also ich will nur keine Metaphern für Geschlechtsteile benutzen. Absolut. Das ist das Einzige, was ich mir nicht vorstellen kann. Das werde ich nie machen.
Die sind ausgeschlossen. Und stimmt, jetzt wo du es sagst. Es ist vielleicht auch so, dass ich zum Beispiel eben gerade diese metaphorisch überladenen Sexszenen und dieses Cringige halt sehr, doch immer noch sehr dran gewöhnt bin. Und da, wo es nicht auftaucht, taucht häufig auch vielleicht gar kein Sex auf. Da wird es dann, oder schon, aber nochmal anders oder wird eher angedeutet allenfalls. So dass selbst weiter hinten so im Buch, wenn es der Protagonistin natürlich, das liest man auch, wieder viel mehr Spaß macht und sie irgendwie auf eine Art auch wieder weiterbringt, dass es selbst da halt natürlich ein Stück weit, ja sagen wir mal, weniger romantisch, weniger ausgeschmückt wirkt, einfach weil du halt eine andere Art hast, daran zu gehen, die aber auf jeden Fall bei mir in keinem Moment einen Cringe-Moment hervorgerufen hat.
Ach, Gott sei Dank, das freut mich wirklich sehr, das zu hören. Das
ist ja gut. Mich auch.
Das war die große Angst. Ich habe tatsächlich an einer Stelle hatte ich immer ein bisschen Angst, dass es cringy sein könnte, weil es ist das einzige Mal, dass ich eine Metapher benutze, aber nicht für Geschlechtsteile, sondern für so eine Art, wie sich eine Erregung aufbaut. Und da habe ich einmal, glaube ich, das Wort Welle benutzt.
Ach.
Und da, ich meine, es ist ja nicht besonders, weird, das Wort, oder es ist ja auch total bedeutungsvoll. Welle ist ja noch nicht mal nur eine Meereswelle, sondern das ist ja irgendwie ist was Abstraktes, ne? Deswegen habe ich es dann auch benutzt, aber selbst da hatte ich, also das ist die eine Stelle, wo ich mir dachte, kann ich Welle schreiben, wenn es um Erregung geht? Weil es ist halt, das ist halt eigentlich auch schon so ein abgegriffener Begriff, also in meinem Kopf.
Ja, hast du recht, aber es ist auch eben das. Es ist das, was einem in den Sinn kommt, weil es eben ja um so wellenhafte, auch sensorische, also so Empfindungen geht, ne?
Mir ist auch wirklich nichts Besseres eingefallen. Ich habe lang gesucht.
Nee, also ich bin aber auch überhaupt nicht negativ drüber gestoßen, weil solange du nicht Gurke oder Aubergine.
Aubergine und Grapefruit, ja.
Nee, also hast du gut auch aus meiner Sicht hinbekommen. Ich bin ja nicht die Einzige, die ja gutes Feedback zu dem Roman gibt. Also es wurde ja auch von Buchbloggern und von Podcasts, anderen Podcasts gut aufgenommen. Natürlich kommt es da eben auch oft, das hatten wir eben schon so ein bisschen, das Thema Autofiktion beziehungsweise zu autobiografischen Fragen und Vergleichen. Und ich würde da jetzt so ein bisschen rauszoomen, gar nicht so ins Detail gehen, aber ich glaube, es ist, würde ich jetzt einfach mal so hinstellen, unbestritten, dass wenn eine Autorin, ein Autor selber eine gewisse Empfindung selber auch schon mal empfunden hat oder ein Erlebnis, so wie zum Beispiel jetzt Schluss machen, ja selber erlebt hat, dass man dann natürlich auch besser in Anführungsstrichen drüber schreiben kann. Aber ist es für dich ein Muss, wenn du an Themen für deine Bücher herangehst oder glaubst du, du könntest dich auch einem zentralen Thema nähern, ohne selber das empfunden zu haben, also einfach durch Recherche und Gespräche?
Ich habe mir bisher Themen ausgesucht, die leicht zugänglich waren für mich oder die irgendwie auch mich beschäftigt haben privat. Ich weiß es nicht, ob ich das könnte. Ich denke immer, ich könnte es nicht. Ich weiß aber nicht, ob das ein Minderwertigkeitskomplex ist von mir. Also, weil so richtig so ein, zum Beispiel ein Roman, bei dem ich eine historische Epoche oder einen Ort genau recherchieren müsste oder einen Vorgang oder ein Ereignis oder so, das irgendwie 30 Jahre zuvor passiert ist und mit dem ich eigentlich nichts zu tun habe, das, ich traue es mir nicht so richtig zu, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal, ich schließe es nicht aus, dass ich es irgendwann mal interessant finde, aber jetzt, ich habe so einen großen Respekt vor dieser, davor, sowas lebendig zu machen. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich habe immer das Gefühl, dass ein Text, dass meine Texte lebendig werden, wenn ich so Beobachtungen einflechte, die so, die ich wirklich so ganz frisch mache. Mhm. Und da, deswegen kann ich mir das so schlecht vorstellen, aber vielleicht passiert es irgendwann mal. Also tatsächlich beim dritten Roman muss ich es eigentlich ein bisschen machen. Also ich interviewe meine Familie dafür relativ viel und ich habe schon auch viel recherchiert und gelesen, aber irgendwie ist es mir ein Rätsel, wie Leute aus so Dokumenten und irgendwelchen Schriftstücken was Lebendiges machen können. Und ich finde, manchmal funktioniert es auch nicht wirklich gut.
Ja, ja.
Und das ist echt eine krasse Kunst, an die ich mich bisher noch nicht so wirklich rangetraut habe. Aber ich weiß nicht, wie weit das beim dritten jetzt auch noch eine Rolle spielt. Das ist dann eher so eine Light-Version davon, glaube ich.
Ja, absolut. Ist auch, glaube ich, ein schwieriges Thema von Autorin zu Autorin auch anders behandelt. Apropos ja, Themen, oder du hattest eben jetzt historisch Romane erwähnt, würde generell so ein bisschen zu ja, Genre, aber auch im weitesten Sinne umschwenken wollen, und zwar zum Thema Humor. Also wir hatten ja eben schon gesagt, so auch in dem Kapitel, was du vorgelesen hast, aber auch ganz allgemein ist das schon echt ein Buch, was auch sehr witzig ist. Vielleicht denkt man da so auf den allerersten Blick gar nicht dran, aber sobald man halt eintaucht, muss man schon echt oft schmunzeln oder lachen oder wenn man dir beim Lesen zuhört. Und du zeigst halt auch, dass sich etwas Ernsthaftes und Lachen halt gar nicht ausschließen beziehungsweise auf eine gewisse Art vielleicht sogar zusammengehören, um überhaupt damit umgehen zu können mit schwierigen Zeiten so im Leben. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass es so in der Literaturlandschaft oder in der deutschen Literaturlandschaft sich manchmal eher ausschließt. Also es gibt schon viele Romane, die sozusagen sich selber sehr, sehr ernst nehmen, vielleicht auch völlig zu Recht. Aber begegnet dir das trotzdem häufiger? Also so Literatur und Humor auf so eine leichte Art gepaart, ohne dass es direkt jetzt auch in der entsprechenden Sparte in der Buchhandlung stehen muss?
In Deutschland jetzt meinst du? Mhm. Oder in deutscher Literatur?
Genau, das ist schon nochmal eine Landschaft für sich.
Ja, ja. Ich meine, ich habe ja immer so dieses oder wir hatten das, glaube ich, sogar in der Uni, das Thema, dass in Deutschland das E und das U so krass getrennt sind, ne? Also ernsthafte Literatur und Unterhaltung. Und ich glaube schon, dass da total was dran ist. Ich habe, mir fallen jetzt eigentlich irgendwie auch keine Beispiele ein, gerade so auf Anhieb bei deutscher Gegenwartsliteratur, wo ich sagen könnte, okay, das ist witzig und heavy gleichzeitig oder deep. Mir fällt gerade, doch, Dana von Sufri in Otto, finde ich ganz toll auch. Das ist super witzig und da geht es um einen Vater, der eigentlich gerade so sehr krank ist und vielleicht bald stirbt und der seine beiden Töchter so krass terrorisiert, weil er so der Patriarch ist, und ist aber super witzig geschrieben. Das fällt mir ein, aber that's it. Aber vielleicht, also ich bin auch gerade, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel auf dem Schirm auch. Also ich bin ein sehr eklektische Leserin. Also ich ziehe immer irgendwo mal ein Buch raus. Ich habe jetzt kein besonders umfassendes Gegenwartsliteraturwissen, muss ich sagen. Aber irgendwie, ich habe das gleiche Gefühl wie du, dass es sich irgendwie auf eine Art ausschließt. Ich glaube, dass englischsprachige Literatur das besser macht. Oder dass das irgendwie eher so ein Anspruch ist bei denen, dass man das Tiefgründige und das Witzige zusammenbringt. Weil ich finde, eigentlich entsteht es ja durch die Perspektive, es entsteht durch so eine Art Distanz, die man zum Geschehen einnimmt. Werden dann solche dramatischen Vorgänge wie so ein gebrochenes Herz, wird dann irgendwie auf eine Art witzig, wenn man genug Distanz dazu einnimmt. Also sei es zum Beispiel zeitlich, wenn man so zurückschaut und denkt, mir geht's jetzt eigentlich gut, warum habe ich mich denn da so angestellt oder so. Also Humor erfordert ja irgendwie so eine Art Distanz. Aber diese Perspektive ist irgendwie nicht so geläufig vielleicht hier in deutschsprachiger Literatur.
Ja, habe ich auch den Eindruck. Also es ist eben auch vielleicht was, das ist ja auch das Schöne jetzt an Haha Heartbreak, dass es nicht eben in, ich habe in Anführungsstrichen die Comedy-Sparte fällt und erst beim Lesen sozusagen auffällt. Deswegen gibt es vermutlich auch viel mehr so Stoff oder Geschichten, als wir jetzt so auf dem Schirm haben. Aber nichtsdestotrotz ist es auch was mir aufgefallen ist und was ich auf jeden Fall, ja, wo ich dazu ermutigen würde. Die SchreiberInnen da draußen.
Lacht mal mehr.
Genau, lacht mal mehr, auch beim Schreiben, einfach die ganze Zeit. Ein anderes Thema, auch ja gerade oder auch seit Jahren, Jahrzehnten, aber jetzt im Moment auch wieder sehr relevant ist, so generell natürlich der Feminismus und daran anknüpfend eben sowas wie Bestärkung, gegenseitig Empowerment, sagt man so schön, oder Body Positivity, dass man eben zu sich als Frau vor allen Dingen so steht, wie man ist und so auch auftritt. Die Themen, die kommen auch in deinem Roman vor, finde ich auf eine sehr schöne und auch ein Stück weit irgendwie subtile Art. Aber die Protagonistin hat ähnliche oder hat Probleme in diese Richtung, die eigentlich gegen diese, nennen wir es mal so ein bisschen Empowerment-Bubble oder gegen diese Strömung gehen. Sie sagt zum Beispiel, ich habe Angst, dass sich kein weiterer in mich verliebt. Man muss den körperlichen Verfall einkalkulieren. Als Frau ist man da heftig gestraft. Das sind so Sätze, die würden wahrscheinlich in manchen Gruppen sogar abgestraft werden wiederum, ne? Dass man gar nicht mehr dazu stehen darf, sondern einfach sagt, nee, du bist gut so wie, du hast gut so zu sein, wie du bist. Dabei ist die Realität ja trotzdem noch eine andere. Würdest du Heartbreak trotzdem, in Klammern, in Anführungsstrichen, trotzdem als feministischen Roman bezeichnen?
Ja, aber vor allem in diesem Aspekt, dass sich die Protagonistin überlegt, ob dieses Monogamie-Modell zu ihr passt und ob ihr das, also weil es ist auch eine ständige Reflexion auf eine monogame, toxische Beziehung, also auf diese Ex-Beziehung, die immer wieder hochkommt und von der sie sich irgendwie nur sehr langsam lösen kann. Und es kommen ja immer wieder so quasi Flashbacks auf die Beziehung und die Dynamik zwischen den beiden und alles, was da so schief gelaufen ist. Und diese Ansprüche, die viele Leute mit so einer monogamen Beziehung verknüpfen. So. Und der zentralste Satz zu dem Thema in dem Buch ist für mich, als sie mal kapiert, also als sie das so quasi durchdringt, was das Problem war zwischen ihr und ihrem Ex. Und dann sagt sie, Ansprüche erzeugen keine Nähe. Also so, ja, das ist so für mich so der Kern von der Sache und das auch das Feministischste daran, dass man sich überlegt, was für Ansprüche werden eigentlich in so einer Beziehungsform an mich gestellt oder stelle ich auch an den anderen? Also es ist ja auch nie ein einseitiges Problem. Und will ich das und ist das überhaupt nötig bei so einer privaten Sache wie einer Beziehung? Und wir sind ja hier nicht vor Gericht, also ich kann jetzt hier auch nichts einklagen oder so. Und dann, also ich finde, das ist so sich darüber Gedanken zu machen, was man da, und ich bin auch überhaupt gar kein Gegner von monogamen Beziehungen oder irgendwas, aber ich denke mir, man sollte vielleicht sich überlegen, was das bedeutet und was das für ein Begriff ist und wie man den selber vielleicht auch gestaltet oder umgestaltet oder für sich interpretiert, dass es halt nicht zu so einer komischen Anspruchshaltung kommt, die Partner gegenseitig aneinander stellen und dann und dass man sich vielleicht auch überlegt, dass was anderes einen auch glücklich machen könnte, also eine andere Art von Beziehung und dass man sich einfach überlegt, was man braucht und versucht, das so hinzugestalten. Das ist für mich eigentlich so was sehr Feministisches an dem Roman. Kann ich einmal hier diese Eiswürfel hier so rein?
Ja, bitte. Ah, ich mach mit.
Ach, meine sind schon zu klein, verdammt.
Meine eigentlich auch, es ist so wunderbar. Und jetzt... So, Negroni.
Lecker, wirklich, hast du aber auch hervorragend gemixt.
Dankeschön. Podcast-Host und Cocktail.
Naturtalent.
Rührerin. Stehen jetzt von jetzt an auf meiner Vita. Kommen wir zu deinem Lieblingstipp Nummer 3. Ich habe diese Kategorie ganz grob als Alien bezeichnet, weil es mir darum geht, halt euch dazu zu motivieren, ja auch so ein bisschen zu euren Guilty Pleasures zu stehen, ne? Dass man nicht nur irgendwie die hochliterarischen Werke aus dem Regal zieht, sondern sich halt auch mal überlegt, ach, was mag ich denn noch gerne oder würde ich Leuten vielleicht als Tipp geben oder wie auch immer, wozu stehe ich und was ist aber, folgt nicht so meiner Gewohnheit. So, was hast du dir da überlegt?
Ich habe erst lange überlegt, ob ich ein Buch habe, was ein Guilty Pleasure ist, aber meine Guilty Pleasures bestehen echt nur aus Serien. Deswegen würde ich jetzt gerne über Gossip Girl reden mit dir.
Oh ja, ich bin dabei. Komm, ich mix uns Negroni Nummer 3.
Nee, ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Also es ist auch schon seit Jahren gucke ich immer, wenn ich nicht klarkomme, Gossip Girl.
So relatable.
Und irgendwie, ja, es ist so, und ich habe auch wirklich jetzt, ich glaube, letzte Woche erst habe ich's wieder geguckt, weil ich glaube ich.
Ich auch.
Ja.
Und ich muss aber sagen, ich habe es wirklich lange nicht geguckt.
Aber von vorne dann?
Ja, natürlich.
Ich zoome dann immer in irgendeine Staffel rein.
Achso, ja, okay, da bin ich noch nicht. Obwohl inzwischen habe ich es bestimmt auch schon 4 oder. Ja,
bestimmt. So wie viele Jahre wir schon Gossip Girl geguckt haben.
Welcher ist dein Favorit? Dein Favorite Boy?
Favorite Boy ist Chuck.
Chuck, okay.
Definitiv. Ich war am Anfang, in Dan verknallt.
Ja, ich hätte jetzt bei dir auch Dan gesagt.
Weil Schriftsteller halt, ja, ne, klar. Aber, aber irgendwie, ich weiß nicht, Chuck rührt mich irgendwie am meisten. Obwohl ich dann auch immer, ich muss immer lachen, weil die sind ja irgendwie 17 oder so, ne?
Ja.
Irgendwie 17 bis 20 oder 21 oder sowas so, in dieser ganzen minus. Serie. Mhm. Und es ist immer so witzig, wie der als 17-Jähriger schon mit diesen Anzügen und immer mit dieser tiefer gelegten Stimme.
Und dann noch der Fake American Accent.
Ja. Das ist
so
total
bescheuert.
Also es nimmt doch keiner ab, dass du 17 bist. Aber ja, ich bin für den Bad Boy, weil er aber auch dann so weich wird irgendwann.
Ja,
wird
das
er wirklich, hat er ein gutes Herz, muss man schon sagen, finde ich.
Relativ schnell. Das ist wahr. Ja.
Das checkt man schon.
Ja. Ich finde jetzt auch, es klingt jetzt so richtig schön, aber je älter man wird,
desto mehr steht man auf Chuck.
Naja, irgendwie gebe ich dir schon recht, weil früher war ich, wie du ist schon in unserem Vorgespräch schon richtig erraten hast, ein absolutes Nate-Girl, aber sie sieht auch aus wie so ein Anime, was einfach lebendig geworden ist, also wie so ein Anime-Typ.
Sieht halt aus wie ein Typ aus einer Boyband auch so ein bisschen, oder?
Ja, aber besser.
Ja?
Also, wie kann man überhaupt so aussehen, das frage ich mich heute noch, aber inzwischen finde ich eigentlich alle drei gut.
Ja, irgendwie, egal. Das reicht. Ich finde auch alle drei gut. Ich würde auch, also.
Ja.
Ja, man hat sich ja auch schon so, man hat die ja auch schon so kennengelernt. Man fühlt sich mit denen ja auch schon allen so, also mit allen schon verbunden. Ich könnte auch nicht sagen, ob ich Serena oder Blair besser finde. Weiß ich nicht.
Ja, Blair, mir gefällt ihr Schlafzimmer und so ein bisschen dieser Rehblick nicht so gut, dieser Schlafzimmer.
Ich finde, sie sieht umwerfend aus, immer in diesen komischen Prinzessinnen-Klamotten und jetzt
stimmt.
Und diese riesigen Augen.
Das stimmt, das tun sie natürlich beide, ne? Mhm. Der Einzige, den ich bis heute nicht ganz checke, ist Eric.
Ja.
Also nicht die Rolle, nicht die Figur oder die Rolle, aber vielleicht eher den Schauspieler, no offense, aber er wird es eh nicht hören, ne?
aber auch die Dings, diese Schwester von Dan, wie heißt die nochmal?
Jenny.
Die sind ja beide dann auch einfach, die verschwinden einfach von der Bildfläche. Das ist dann, ich glaube, man kann dann auch einfach nicht so relaten, wenn die dann einfach irgendwann weg sind.
Das stimmt, wobei die hatte keinen Bock mehr. Die hat ja diese Band und war jetzt ein bisschen eher Richtung Rockschiene und so. Und
ja.
Die müssen ja beide, werden ja wirklich regelrecht vor die Kamera gezerrt für die allerletzte Folge. Und man sieht das denen so an. Man sieht das so an. So no Bock.
Ja, das fress ich gar nicht.
Okay. Falls du irgendwann nochmal die letzte Folge, ich glaube, so weit werde ich es nie wieder schaffen, weil es wird ja leider gegen Ende nicht mehr so spannend, aber falls du sie irgendwann nochmal siehst, wirst du es so sehen, wie die Schauspieler eigentlich sozusagen auf der Stirn geschrieben haben, ich kriege jetzt 1 Million Euro und deswegen sitze ich hier, aber ich haue so ab, sobald die Kamera aus ist.
Ich achte mal drauf. Okay.
Achte mal drauf.
Ja.
Vielen Dank für dieses Guilty Pleasure. Habe ich meins direkt auch revealed in Folge 1. Wir kommen noch mal. Einmal, und da nähern wir uns aber tatsächlich auch schon langsam dem Ende dieser wunderschönen ersten Folge.
Ich finde es ja auch ganz schön.
Das freut mich. Guck mal, sind wir schon mal zu zweit.
Ja.
Mich würde doch so ein bisschen interessieren, weil wir haben jetzt natürlich viel über deine Werke und auch deinen Werdegang gesprochen, aber nochmal so ein bisschen rein, auch in die Buchbranche generell. Das interessiert vielleicht auch viele HörerInnen, wenn sie selber da so tätig sind oder in die Richtung streben. Und zwar hast du ja tatsächlich die Branche auch wirklich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven kennengelernt, was vielleicht nicht einzigartig ist, aber auch nicht unbedingt sozusagen normal oder der gegebene Weg. Du hast nämlich ja neben dem Schreibstudium auch ein Praktikum in einer Literaturagentur und ein Volo in einem oder Volontariat, so zweijährige Ausbildung. Oder
ich glaube, es war ein Jahr bei mir noch.
Einjährige, okay. Ausbildung in einem Verlag gemacht. Das heißt, du kennst ziemlich viele ja, der Knotenpunkte eigentlich in dieser Branche. Wie hast du so die Arbeit jetzt über das Schreiben hinaus so dann an diesen Orten kennengelernt? Hat dich das bestärkt oder auch irgendwie ein bisschen desillusioniert? Hm.
Also ich weiß noch, dass ich es während meines Volos im Verlag total, das fand ich deprimierend, weil man so mitgekriegt hat, wie sich Bücher verkaufen oder auch nicht verkaufen eben, obwohl man die gut findet und wie sie sich durchsetzen müssen gegen so viele andere. Also das war desillusionierend tatsächlich. Oder auch wie immer wieder die gleichen Worthülsen fallen bei der Beschreibung von Büchern, so die Stimme der Generation und keine Ahnung, schonungsloser Roman und ach, keine Ahnung, da wird das und das ausgelotet und immer wieder so diese gleichen Phrasen so gedroschen werden und das dann quasi gar nicht mehr so krass an die Bücher selber, also die werden einem halt verkauft, aber man kann eigentlich nicht viel damit anfangen so und kann sich davon irgendwie so ein bisschen verarschen lassen, aber irgendwie war, weiß ich noch, das war eine Zeit, wo ich selber nicht so, aber ich habe da gerade, glaube ich, auch gerade nicht geschrieben. Da lag das Manuskript von Lux gerade bei verschiedenen Verlagen, während die Agentur das versucht hat zu verkaufen quasi. Also ich habe in der Zeit sowieso nichts produziert. Wahrscheinlich hätte ich auch gleich aufgehört. Dann.
Wenn das nicht geklappt hätte. Ja. Ganz kurzer Einschub. Die Agentur, also viele werden es wissen, aber vielleicht manche auch nicht, ist das eben Olivia Kudarewski, wie ganz viele andere AutorInnen bei einer Literaturagentur sind. Und genau, du hast bei der gleichen, glaube ich, auch, die, wo du jetzt auch vertreten bist, dann eben auch ein Praktikum gemacht.
Genau, ich hatte ein Praktikum bei einer Agentur gemacht, direkt nach dem Studium. Und bei der bin ich auch gelandet als Autorin hinterher. Aber ich habe ihnen das Manuskript erst gegeben, nachdem ich schon raus war. Also, und am Anfang war ich immer noch so unsicher, nehmen sie mich jetzt, weil sie mich kennen oder nehmen sie mich, weil sie das Manuskript gut finden. Aber dann haben sie es vertickt, also hat alles gepasst. Und danach habe ich noch ein Volontariat bei einem Verlag gemacht. Und diese Desillusionsphase, von der ich gerade geredet habe, das war eher beim Verlag. Also wo man dann selber auch die Bücher bewerben musste und irgendwie immer wieder so scannen musste, was passiert so auf dem Markt. Und das musste man in der Agentur auch ein bisschen machen, aber es war irgendwie alles noch, der ganze Prozess war noch offener irgendwie. Also hat man eher nach also interessanten Leuten gesucht, die ein Buch schreiben könnten, zum Beispiel Sachbücher oder so, oder nach jungen Talenten oder so, denen man vielleicht irgendwie, also die dann vielleicht mal irgendwie was schreiben wollen. Aber das war irgendwie, ich weiß nicht, diese Agenturarbeit fand ich irgendwie ein bisschen mit mehr Hoffnung. Das hat viel mit Potenzial zu tun und so. Und ja, Verlag ist
auch
so.
Viel ums Marketing, ne? Und dann um
ja, da geht es halt viel ums Produkt. Mm. Und klar muss man in der Agentur auch verkaufen, aber das ist alles irgendwie noch so unfertig und noch so im Anfangsstadium so. Das ist ja so.
Der Zauber.
Ja, man verkauft ja auch oft Ideen oder so eine Idee mit 20 Seiten Text, aber dann im Verlag sind die Bücher dann irgendwie fertig und man muss versuchen, sich auf diesem Markt zu behaupten. Und das finde ich, das fand ich anstrengender. Ja.
Ja, zum Glück hat es aber mit der Vermittlung durch deine Agentur eben auch funktioniert und du bist der Branche erhalten geblieben. Wenn du jetzt nochmal so ein bisschen auf den Weg bisher guckst, du hast jetzt ja gerade schon beim Verlag so ein bisschen auch über die Tiefpunkte ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen über die desillusionierenden Momente gesprochen. Hattest du da noch andere von, so auch als Autorin oder aber gleichzeitig auch Höhenflüge oder Highlights, auf die du hervorheben möchtest?
Also Desillusionierung bei Lesungen auf jeden Fall, wenn sehr wenige Leute gekommen sind, obwohl ich es dann trotzdem immer gern gemacht habe und das war dann auch oft eine schöne Stimmung. Aber so der Moment, wenn man da so sitzt und merkt, es kommen jetzt nicht mehr als 10 Leute und jetzt müssen wir mal anfangen und so, das ist dann schon erstmal so ein bisschen hart. Aber ja, wie gesagt, das hat sich dann auch wieder abgebaut, weil ich gemerkt habe, das kann auch total schön sein, für 10 Leute zu lesen und die reden dann hinterher mit einem und irgendwie ist es so ein total intimer Rahmen und alle hören zu und halten den Atem an. So, das ist irgendwie auch ganz schön. Aber erstmal war es ein bisschen hart. Und Höhenflüge. Ich habe festgestellt, dass Städte, in denen ich lese, wo ich Freunde habe, dass das mir so ein cooles Gefühl immer gibt, wie so ein Backup, dass da so ein paar Leute sitzen, bei denen ich nichts falsch machen kann quasi. Dass ich dann immer viel lockerer bin und irgendwie nehme ich das echt als was sehr Schönes wahr, wenn ich weiß, da sind so ein paar Leute, die ich schon seit Jahren kenne. Also das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so viel Spaß macht, weil ich dachte immer, es ist einfacher vor Leuten zu lesen, die man gar nicht kennt oder so. Aber mir gibt es total viel. Also weil, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, zum Beispiel, wenn du deine Family drin sitzen hast oder Freunde oder so. Ich dachte immer am Anfang so, oh, die kennen mich und jetzt lese ich da was vor und dann lernen die so eine andere Seite von mir kennen. Und vielleicht ist es irgendwie awkward oder so, aber ich finde es eigentlich total schön.
Nee, geht mir genauso. Ja, ich hatte genau die gleichen Gedanken, aber gerade weil man dann auch weiß, da ist jetzt jemand auf jeden Fall und vom Herzen interessiert, während man nicht weiß, auf welchen Wegen haben die anderen Leute vielleicht in deine Lesung gefunden. Die meisten sind sicherlich interessiert und begeistert vom Buch jetzt. Aber
und die meisten hauen ja dann auch ab und mit den meisten redet man nicht mehr und so. Aber bei den Leuten, die du kennst, und die sagen dir auf jeden Fall was dazu. Und vielleicht haben die auch dann, ist deren Sicht auch gefärbt natürlich da auf den Text, weil sie dich kennen. Aber
bisschen Farbe.
Irgendwie ist es, ja, es ist trotzdem schön, dass man da so eine Verbindung, nochmal so eine andere Verbindung dadurch schafft. Das fand ich immer sehr schön.
Und diese schönen Momente, und da gibt es sicherlich noch einige mehr, zumal eben auch die Freude vielleicht am Schreiben selber hoffentlich, haben ja auch dazu geführt, dass du jetzt an Projekt 3 arbeitest. Möchtest du da, und das ist jetzt auch tatsächlich meine allerletzte Frage an dich heute, noch einen kleinen Ausblick uns geben?
Also der Pitch ist quasi, dass eine erfolglose Autorin mit ihrem dritten Buch versucht, jetzt endlich mal Erfolg zu haben und dafür ihre Familiengeschichte ausschlachtet, die sich dann aber als gar nicht so spannend erweist, wie sie dachte. Und dann verdreht sie und verzerrt die Tatsachen irgendwie so, dass das halt ein erfolgreiches Buch wird, das, keine Ahnung, Preise, Jurys oder dem Markt irgendwie gerecht wird. Also so ist es angelegt und ich muss jetzt schauen, dass ich es hinbekomme, so wie ich es mir vorstelle. Aber ich versuche es auf jeden Fall wieder witzig zu machen, weil ich schon festgestellt habe, dass mir das selber auch viel Spaß macht beim Schreiben, da so einen Humor reinzupacken. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Familienstory. Also am Ende geht es auch viel um Familie und um Situationen, die hoffentlich auch viele Leute wiedererkennen, so mit ihren eigenen Familien.
Ich finde, das klingt ganz ehrlich, sage ich nicht nur als Freundin, auch als knallharte Literaturkritikerin. Das klingt mega spannend und gerade natürlich für Leute aus der Branche, aber sicherlich auch für LeserInnen ganz allgemein, ja, nach einem coolen Einblick mit all den Erfahrungen, die du auch so mitbringst. Freue mich auf jeden Fall auf das Ergebnis, was dann irgendwann mal kommen wird. No pressure.
12 bis 20 Jahren.
Also, wir haben ja Zeit. Jetzt bleibt mir erstmal zu sagen, vielen Dank, dass du zu Gast bei Lieblingslit warst und dass ich Gast bei dir in Edenkoben sein durfte.
Wirklich liebend gern. Und vielen Dank, dass du mich als erste Interviewpartnerin ausgewählt hast. Das ist wirklich schön für mich. Ganz schön.
Ich hätte mir keine bessere vorstellen können.
Oh.
Das ist nicht nur deine Koni. Wir wollen ja noch weinen. Wer sich noch für ein Aufenthaltsstipendium interessiert, da werde ich auch ein paar Infos in den Shownotes.
Lass uns bitte auch die Ausschreibung vom Künstlerhaus Edenkoben einfach reinpacken in diese Shownotes.
Na klar, auf jeden Fall.
Einfach direkt die Ausschreibung reinpacken.
Auf jeden Fall. Und es ist wirklich wunderschön hier, muss man sagen. Also wer mal damit klarkommt, hier auch ein bisschen Leerlauf, ein paar weniger Zufällen zu begegnen und einfach ein bisschen Ruhe und für sich zu haben, der könnte hier wahrscheinlich nicht besser aufgehoben sein.
Ja.
Also auf jeden Fall kommt das in die Shownotes, ebenso wie die
und
Links.
Für alle, die Naturlyrik schreiben, ach, absolutes Paradies.
Sowieso. Und auch Naturromane.
Und Vögelbeobachtung auch.
Ja.
Es gibt hier wahnsinnige Diversität an Vögeln.
Bringt eure Ferngläser.
Das ist krass.
Definitiv. Wir trinken jetzt noch einen Schluck Negroni oder zwei, vielleicht auch ein Glas Wein. Wir sind ja an der Quelle.
Ja, ja.
Euch sage ich jetzt vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum Ende durchgehalten habt. Ich glaube, es ist eine recht lange Folge geworden, aber hoffentlich auch für euch inspirierendes Gespräch und ja, ich wünsche euch viel Spaß und Freude am Lesen von Libbys Werken und von eurer Lieblingsliteratur ganz allgemein und sage tschüss, bis bald.
Tschüss.